Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify, Deezer, auf YouTube und in allen unseren Artikeln auf rollingstone.de. Heute geht es um den zweiten Teil des Filmjahres 1980 mit, finde ich, noch besseren Filmen als beim letzten Mal, also zumindest einigen, bei denen wir deutlich auseinander liegen, Arne Wielander und ich. Wir fangen mal einmal an mit einem Film, den ich ausgesucht habe, und dieser Musik. Die Titelmelodie aus The Fog, der auf Deutsch den Beisatztitel bekommen hat, Nebel des Grauens. Das war der vierte Kinofilm von John Carpenter, den er nur 1,5 Jahre nach seinem großen Durchbruch mit Halloween ins Kino gebracht hat. Halloween, der Film, der sehr billig war, sehr viel eingespielt hat und, wie man sagen würde, das Genre verändert hat. Mit The Fog, da hat Carpenter nie einen Hehl rausgemacht, hat er immer sehr große Probleme gehabt, die man als Kinogänger oder Fernsehzuschauer, der den Film jetzt sieht, vielleicht gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen kann, weil er so glatt verlaufen aussieht, der Film. Aber es war tatsächlich der Film, über den John Carpenter gesagt hat, er musste danach nochmal in den Schneideraum gehen und ihn nochmal umschneiden, weil er nicht gruselig genug gewesen sei. Das muss man sich mal vorstellen, das ist so, als würde irgendwie Mel Brooks sagen, er musste nochmal zurück in den Schneideraum, weil der Film nicht lustig war. Oder George Lucas in den Schneideraum, weil es bei Krieg der Sterne nicht genug Laserschwerter zu sehen gab. Also Carpenter war sich des Drucks schon bewusst, der neu für ihn war. Er war damals immer noch jung, gerade mal 33, glaube ich. Also wirklich am Anfang seiner Karriere und wusste schon, dass nach Halloween die Erwartungen so ein bisschen gestiegen sind. Er gilt in seinem Gesamtwerk, der frühen Carpenter-Filme, also der 70er bis mit 80er Carpenters, als nicht wirklich der beste, also als nicht wirklich gelungener Film. Mir gefällt er allerdings ganz gut. Ich glaube, das Problem, das viele hatten, war, oder ein Druck, den Carpenter sich auch gemacht hat, ist ja, er hat ihn The Fog genannt. Parallel hat ja Stephen King, lustigerweise, es kam dann erst ein Jahr später oder 1,5 Jahre später, wurde es erst veröffentlicht, ich glaube in Skeleton Crew, hat er ja auch Nebel-Horror-Epos geschrieben. Das hat er aber The Mist genannt. Und ich glaube, beide hatten auch so ein bisschen das Problem, dass sie nicht wussten, weil sie wussten, dass beide daran arbeiten, wie sie halt ihre Nebelgeschichte nennen würden. Ich finde sowohl The Fog als auch The Mist sind beides sehr, sehr atmosphärische Titel. Ich glaube, der Unterschied ist, ob man ihn gruselig findet oder nicht in Bezug auf den Vorgänger Halloween ist. Also bei Halloween hast du ja Michael Myers, der vielleicht nicht als Erfinder der Jumpscares, aber immer aus unerwarteten dunklen Ecken auf sein Opfer zuspringt oder zuläuft oder er am Bildrand steht, immer dann, wenn man ihn nicht erwartet. Bei The Fog hast du sozusagen den Aufbau des Horrormomentes sofort, weil dem Ganzen ja dieser Nebel vorangeht. Das heißt also, der Zuschauer wird durchaus eingeweiht, ab wann es losgeht und in welchem Kräftefeld oder Nebelfeld sich diese Heimkehrer, diese Piraten befinden und dann angreifen werden. Er wird also ein ganz anderes Niveau an Spannung erzeugt, ohne Wertung. Man weiß halt, wann etwas passiert. Mich selber hat bedrückt oder traumatisiert am meisten die Szene, in der diese liebe alte Oma stirbt. Das ist irgendwie was für jüngere Zuschauer eigentlich, also ich sag mal so, man sieht das eher, dass Eltern oder Gleichaltrige in Horrorfilmen sterben, als die gutmütige alte Oma, die eigentlich nur eine Babysitterin gewesen ist.
Ja, das ist eine besondere Grausamkeit, die Carpenter sich hier geleistet hat. Man muss ja sagen, neben Jamie Lee Curtis spielt ihre Mutter Janet Leigh, berühmt für Psycho. Also allein das ist natürlich ein Coup, das war 1980 ein Coup, 20 Jahre später Janet Leigh zu besetzen, die da die Leuchtturmwärterin ist, die über CB-Funk verbunden ist mit der Außenwelt, aber sonst allein auf der Landzunge oben in diesem Leuchtturm sitzt.
Achso, du meinst, also Janet Leigh spielt mit, aber die Frau im Leuchtturm ist ja Adrienne Barbeau.
Ah, und Janet Leigh ist aber die.
Das ist die, die ist. Die macht auch mit, die, ja. Die Mutter von Jamie Curtis, beide. Also sie organisiert irgendwie, also die werden ja dieser Festumzug wird ja gefeiert oder ja. 20 Jahre Bay, ne? Also jetzt fällt mir der Name dieses Örtchens nicht ein.
Und Janet Leigh ist die Organisatorin. Ja,
die, genau.
An der genau, örtlichen ja. Schule, glaube ich, ja. Ne? Mhm. Wo der Festumzug stattfindet oder die große Feier. Das habe ich verwechselt. Mhm. Das wäre sogar noch effektvoller, wenn Janet Leigh die Deutschturm. Frau wäre, die ja eigentlich keine Wärterin ist, sondern die ist ja DJin im Leuchtturm.
Die ist DJin, ne? Ja.
Die ist DJin und spielt die Musik.
Tolle
und,
Musik.
Und die Musik erklingt dann auch im Auto, wo Jamie Lee Curtis sitzt, die sich von einem Autofahrer mitnehmen lässt, ausgerechnet in dieser Nacht und dann behauptet, das habe sie aber noch nie gemacht. Und dann ist so ein Typ mit Bierdose, der natürlich auch sie gleich darauf aufmerksam macht, dass das vielleicht gefährlich ist. Er könnte gefährlich sein und bietet ihr aber gleich einen Schluck Dosenbier an. Und sehr bald sind sie miteinander in einem Haus und im Bett. Ne? Und dann schleicht, dann wallt der Nebel auf. Und wenn die Klabautermann-Klaue kommt, also der Enterhaken, und wenn der klopft, dann ist, glaube ich, der Grusel erfüllt. Das andere ist die Kirche, um die der Nebel wallt. Die Kirche hat mich, als ich Kind war und den Film zum ersten Mal sah, am allermeisten erschreckt. Also der gotische Horror, dass sozusagen innen das Kreuz ist und außen kommen die Klabautermänner.
Ja, und dass sie auch keinen, dass sie aber keinen Respekt haben vor der Kirche, weil Vampire, weiß man ja, dürfen eine Kirche nicht betreten. Für die Klabautermänner gilt das nicht. Ich meine, ich fand die Klabautermänner, ich glaube, das Problem, warum der Film kein Hit war, lag unter anderem auch daran, dass man in der Art der Bewegung, wie sie sich bewegen, doch zu sehr an Michael Myers erinnert haben. Und man nicht wusste, ob es vielleicht auch Zombies sind oder wo genau sie herkommen. Ich finde ihn teilweise auch ein bisschen cheesy oder sagen wir mal so ein bisschen unfreiwillig komisch in der Tatsache, wie diese Wesen kommunizieren. Es gibt ja die eine Szene, in der ein Toter wieder auf dem OP-Tisch zum Leben erweckt und Jamie Lee Curtis erstechen will. Und das gelingt ihm nicht, weil er noch zu schwach ist. Und dann fällt er hin. Aber es gelingt ihm noch beim Hinfallen, die Anzahl der noch ausstehenden Toten in den Boden zu kratzen, während er stirbt. Das ist so eine Botschaftsüberbringung, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Also da funktioniert der Film einfach nicht so gut. Was ich aber natürlich trotzdem toll finde, ist, dass wie mit Mythologien oder wie mit Geschichten dort umgegangen wird. Am Anfang sitzt ja der alte Mann am Lagerfeuer und erzählt diese Horrorgeschichte. Und eigentlich ist in der Vergangenheit, also die Vergangenheit gilt für uns immer als toll, unsere Vorfahren, die Seefahrer, das waren Abenteuer, die wir geschätzt und gewürdigt haben, dass aber die Crew des Kapitäns damals betrogen wurde vom Leuchtturm und sie deshalb aus Rache zurückkehren, also dass wir den Menschen Unrecht angetan haben. Das hat man ja am laufenden Band, das hat man im übertragenen Sinne auch mit Heldenverehrungen oder Nichtverehrungen wie bei Christoph Kolumbus und so weiter, dass man historische Figuren falsch einschätzt. Oder sie betrogen hat oder sie zu Unrecht glorifiziert hat. Das finde ich einfach gut.
Ja, also die Klabautermänner oder die damals in die Irre geführten und dann deshalb ums Leben gekommenen Seeleute kehren zurück und kehren mit gewissem Recht zurück, also um Rache zu nehmen, um Vergeltung zu üben. Und es hat eine moralische Autorität. Also es ist auch wohl bekannt in dem Ort, oder es ist jedenfalls einigen bekannt, dass es diese wohl nicht nur Legende, sondern dieses historische Ereignis gegeben hat und dass der Ort wohl verflucht ist, dieser kleine Küstenort, weil es diesen Leuchtturm gibt, weil es diesen Vorfall gab. Und das wird am Anfang in der Schwebe gehalten, am Lagerfeuer, wenn der alte Mann erzählt und die Kinder gebannt zuhören, da denkt man noch, naja, das ist eine Schauermär, wie man sie oft kennt, so also ein lokaler Mythos. Und aber da man sich in einem Horrorfilm befindet, weiß man schon, es wird genau so kommen. Sie werden aus dem Nebel zurückkehren und es wird genau diese Nacht sein. Man sieht es, wenn der Nebel aufzieht. Und da allein diese Spannung ist wunderbar, weil man noch auch nicht weiß, in welcher Gestalt die Schurken zurück, oder vielmehr nicht die Schurken, aber ja, Klabautermänner, muss man sagen. Oder Geister, ne? Die Gespenster, die Geister der Toten, die aber doch sehr körperlich sind, und wenn es dann an der Tür klopft, weiß man, was es schon geschlagen hat, und wenn ums Haus geschlichen wird. Also es sind lauter herrliche Topoi und ist einer meiner Lieblingsgruselfilme. Sehr viel habe ich nicht gesehen.
Sie machen aber auch ein bisschen, sie treffen aber auch ein bisschen klischeehafte Horrorhandlungen. Also wenn es draußen klopft, macht man auf, auch wenn man nicht weiß, wer es ist und es spät in der Nacht ist und wenn ein gefährlicher Nebel rausläuft. Man guckt trotzdem rein,
ja.
So wie diese Mrs. Blaylock am Ende. Und ich weiß nicht, ob Carpenter das selber erfunden hat oder ob er das selber nur für diesen Film erfunden hat. Er endet ja nicht damit, dass die Klabautermänner abziehen, sondern er endet ja tatsächlich mit, dass der arme Hal Holbrook, der Pfarrer, halt denkt, sie wären weg. Und dann lauert ihm, ich glaube übrigens, dass der Oberklabautermann von Rob Bottin gespielt wird, dem Effekte-Guru, weiß ich nicht genau, muss ich mal nachgucken. Aber er endet halt damit, dass dann halt die Crew doch noch da geblieben ist, um ihn dann als Letzten dann doch noch umzubringen. Ja. Also das ist so ein bisschen ein Add-on als Schockeffekt, der für die Erzählung für mich nicht unbedingt Sinn ergibt, sondern einfach nur auf einer depressiven Note enden soll und deshalb eingefügt wurde.
Ja. Aber gut. Also Hal Holbrook ist natürlich auch seiner Schauspielkarriere wegen, ist unter anderem mit Robert Redford und Dustin Hoffman in All the King's Men und viele, viele Nebenrollen. Also eine richtige Autorität, und der ist genau richtig besetzt als Pfarrer. Und man zittert eigentlich mit ihm. Man kann sich wie bei Gregory Peck in Das Omen nicht vorstellen, dass der Pfarrer, dass es ihn auch erwischt, und noch dazu in seiner Kirche, ne? Man denkt, er ist die absolute Autorität. Also es kann doch natürlich zittert man auch mit Jamie Lee Curtis, die ist die absolute Identifikationsfigur, aber die Autorität des Ortes und der sozusagen der Religion, die wird von Hal Holbrook verkörpert. Und da ist immer eine besondere Perfidie, so wie man in Das Omen eben nicht glauben kann, dass Gregory Peck sterben könnte, und der wird dann vom Kreuz erschlagen. Aber das sind die großen Schaueffekte und die gruseligsten Momente, da dann auch eine Identifikationsfigur stirbt.
Stimmt. Machen wir weiter, ne?
Ja.
Mit einem Film, den Arne ausgesucht hat, und folgender Musik.
Ja, das ist ein Film, den Ältere sich möglicherweise erinnern als Jeder Kopf hat seinen Preis. Einer der ungünstigsten Verleihtitel überhaupt. Ist der letzte Film.
Neben von der Satans jüngste Tochter, der Genitivwunder der 70er Jahre.
Auch erstaunlich. Jetzt fallen uns all die anderen Titel nicht ein, die hier zu nennen wären.
Die aber, schrillen Vier auf Achse.
Ja, und das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf dem Highway, ist wieder die Hölle los. Also der zweite Teil. Naja, gut, das sind alles Filme aus den 80er, frühen 80er Jahren. Zwei Nasen tanken, super. Aber das ist ja der Originaltitel. Nein, Jeder Kopf hat seinen Preis, und bezieht sich natürlich auf den Kopfgeldjäger, der hier von Steve McQueen gespielt wird, aber im Original heißt der Titel einfach The Hunter. Und es handelt sich um nichts anderes als einen Jäger. Steve McQueen war 1980 schon sehr gezeichnet vom Krebs. Er fühlte sich 1977, 78 immer schwächer, einem so virilen Mann, der 47 Jahre alt war. Und innerhalb kurzer Zeit wurde festgestellt, dass er sehr schwer an einer besonderen Form von Lungenkrebs erkrankt war. Jahrelang sehr schwerer Raucher. Mag nicht der einzige Grund sein, aber später hat der Musiker Warren Zevon mehr oder weniger makaber, aber auch mit Stolz gesagt, auch er habe diese Art von seltene Art von Lungenkrebs, die Steve McQueen hatte. Auch ein harter Mann, Warren Zevon. So. Und McQueen spielte dann noch in zwei Filmen, und der zweite, inszeniert von Buzz Kulik, den er gut kannte, Regisseur, in The Hunter, einem erstaunlich fast fernsehartigen Actionfilm. Und McQueen bestand während der Dreharbeiten 1979 darauf, dass er die Stunts noch selbst machen wollte. Also er war noch stark genug, um auf U-Bahn zu springen und mit dem Kran.
Achso, er war so bekannt dafür, Stunts selber zu
McQueen
machen.
McQueen hat alles selbst gemacht. McQueen fuhr Motorrad, McQueen schreckte vor keinem Sprung zurück. Er fuhr auch Rennautos natürlich. Le Mans ist ja berüchtigt, ein Film, den er 1971 gedreht hat, den er auch produziert hat. Und er ist in Indianapolis gefahren, und eben in Le Mans gefahren. Und er hat Motocross-Rennen gefahren, schon in den 50er Jahren. Also er war an jeder Rennstrecke, ist immer gefahren, auch halsbrecherisch und viele, also er hat eigentlich Verträge gebrochen, denn er wäre natürlich nicht zu versichern gewesen, wenn er bei diesen Querfeldein-Motorradrennen teilgenommen hat, hatte oft Ärger deshalb in den 60er Jahren. Und nun, jetzt wollte er unbedingt diese Stunts noch selbst machen, sich zu beweisen, dass er das noch konnte. Was allerdings, also der Film erinnert etwas an den späteren sehr amüsanten Midnight Run mit Robert De Niro.
Ach, war also doch eine Komödie, ja?
Nein, das ist kein komödiantischer Film, nein. Nee, er erinnert insofern daran, als es sich um einen Kopfgeldjäger, kann man sagen, aber eigentlich handelt es sich um jemanden, der die Kaution zurückbringt. Ne? Also in dem der Entflohene zurückgebracht wird, wird dann die Kaution wieder frei. Und so verdient McQueen sein Geld. Also es ist ein realistischer Film mit grimmigen Figuren, erinnert auch an die Exploitation-Filme der frühen 70er Jahre und ist also ganz ohne irgendwelche Mätzchen gefilmt. Und es erinnert sehr vor allem, oder es greift vorweg, nämlich Colt Sievers. Also ein Colt für alle Fälle. Das ist eigentlich die Geschichte.
Aber ohne Rampe. Ne? Also bei Colt Sievers gab es in jeder Episode Jody und eine Rampe, auf der er musste immer mit seinem Truck, mit seinem Pickup, immer über eine Rampe fahren und dann fliegen.
Ist auch im Vorspann, glaube ich, zu sehen. Und ich glaube, das geht zurück auf Colt Sievers. Also da lagen vielleicht 2 Jahre dazwischen. Dann kam, glaube ich, Colt Sievers.
Aber das ist auch irre mit Steve McQueen. Also ich bin ja überhaupt nicht mit ihm aufgewachsen, weil ich da gerade irgendwie begonnen habe, so ein filmisches Bewusstsein 1980, 81 überhaupt Filme wahrzunehmen. Man kann sich Steve McQueen heute auch nicht mehr als jemanden vorstellen, der sein letztes Werk 1984 gedreht hätte oder so. Ne? Also irgendwie waren die 70er vorbei, die 80er kamen, es war fast wie so ein magischer Schnitt. Ich weiß nur, ich fand in Once Upon a Time in Hollywood, also ich mag ja den Schauspieler, der ihn verkörpert. Jetzt blöderweise fällt mir jetzt sein Name nicht ein. Weißt du, der in Band of Brothers auch den Obercaptain gespielt hat. Unsere Kollegin Birgit Fuß schätzt ihn auch sehr. Wir haben ihn bei unseren Serienhauptdarstellern ganz vorne gewählt, weißt du?
Und aber was ist die
Verbindung? Der spielt auch in Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, spielt er auch in einer Szene, ich glaube in der Playboy Mansion von Hugh Hefner, spielt er Steve McQueen.
Ja,
der richtig. Der Urteil richtet über Damien Lewis. Genau. Damien Lewis, genau. Und der erzählt ja so, ja, hier Polanski, stand auf Tate und so weiter. Oder Jay Sebring, glaube ich, und so und so und so. Und das war so mal so ein Zugang, der mir Steve McQueen noch mal näher gebracht hat. Auch wenn er da, finde ich, so eine cartooneske Darstellung hat. Egal, ob er jetzt was Albernes macht oder nicht. Ich wollte nur mal sagen, halt irgendwie, Steve McQueen ist doch relativ aus dem Bewusstsein hinausgerutscht ab dem Jahr, diesem harten Cut 1980. Leider.
Ja, aber also er galt dann als die Inkarnation des Coolen seit den 60er Jahren, als er mit Cincinnati Kid 1965 dann sehr berühmt wurde. Dann in schneller Folge die ganz großen Filme, nämlich Bullet und The Windmills of Your Mind. Jetzt habe ich nämlich den Titel vergessen, auch von 1968. Thomas Crown ist nicht zu fassen. Thomas
Song Crown, ist von Michel Legrand, ne? Tolle Nummer.
Ja, genau. Thomas Crown ist nicht zu fassen und Bullet. So. Und dann, von da an gab es keinen cooleren mehr. Er selbst sah sich immer in Konkurrenz zu Paul Newman, hat er Ende der 50er Jahre gesagt, als er ein Fernsehschauspieler war und in der Western-Serie gespielt hat, ich muss so werden wie Paul Newman oder ich muss Paul Newman übertreffen.
Da fällt mir die Geschichte von, ich weiß nicht, ob es Towering Inferno war.
Towering Inferno.
Mit den Credits, ne? Beide, also ja. Es gibt viele Produktionsstills, die zeigen, wie beide Spaß und miteinander lachen, aber es gab, wie du gesagt hast, schon diese Konkurrenzsituation. Jeder wollte das Top-Billing haben, wollte als erster genannt werden und da hat der Produzent, ich glaube, das habe ich in unserer Geschichte über die Oscar-Klassiker schon mal gesagt, da hat der Produzent dann irgendwie die Idee, okay, wenn beide als Erste genannt werden wollen, positionieren wir den einen Namen halt links unten auf dem Bildschirm und den anderen rechts oben. Dann kann der eine sagen, er wird zuerst genannt, weil man von links nach rechts liest.
Ja.
Und der andere kann sagen, ich werde zuerst genannt, weil man von oben nach unten guckt.
Ja, McQueen steht, glaube ich, links auf dem Plakat und niedriger und Paul Newman rechts. Und man muss sagen, das war 1974. Newman hatte vor 5 Jahren Butch Cassidy gedreht und war aber gerade mit The Clue, mit Robert Redford, sehr, sehr erfolgreich. Und McQueen hatte The Getaway von Sam Peckinpah 1972 gedreht, war mit Eddie McGraw zusammen. Also die waren tatsächlich sozusagen auf Augenhöhe. Und der eine tat dem anderen nichts. Nur Paul Newmans Rolle in Towering Inferno ist etwas eindrucksvoller und es wird ihm mehr Raum gegeben als dem Feuerwehrmann von Steve McQueen, der natürlich erst am Ende kommt, wenn das Towering Inferno schon eingesetzt hat und das Haus lichterloh brennt und er muss die ganze Zeit mit dem Helm und mit der Sauerstoffflasche rumlaufen, während Newman so aussieht, wie er aussieht, weil er nämlich Architekt ist. Ne?
Hat er wahrscheinlich vorher nicht geahnt, dass es darauf hinauslaufen würde.
McQueen war natürlich der etwas kräftigere oder der etwas härtere und deshalb hat man ihn als Feuerwehrmann genommen und diese Körperlichkeit zeigt sich ein letztes Mal in The Hunter. In den letzten Monaten seines Lebens hat er mit seiner Frau noch versucht, in Mexiko bei einer Art Wunderheiler noch eine Therapie zu finden.
Gott, das ist ja traurig.
Ja, er hat an alles, er wollte an alles glauben. Übrigens etwas, was man so in Man on the Moon,
da musste ich auch gerade
von Miloš Forman, ja.
Aber stimmt die Geschichte von Andy Kaufman, dass er wirklich diesen
Wunderheiler? Ja, das war wohl so, ja.
Der hat ja wirklich eine der gelungensten Montagen von Leben zu Tod gezeigt, ne? Dieses lachende Gesicht Jim Carreys, das dann in das Totengesicht dann übergeht. Ne? Das ist ein Filmeindruck von Miloš Forman, den ich nicht vergessen habe danach. Ne? Also wie er lacht, als der Comedian Andy Kaufman erkennt, dass der Wunderheiler auch nur ein Comedian ist, der da seine Show abzieht. Ne? Also eine brillante inszenatorische Idee gewesen. Ne?
Ja, man sieht dann, glaube ich, wie ein kleines Stück Fleisch zur Seite gelegt wird in einen Eimer. Und
den Tumor,
und
weiß, der vermeintliche Tumor.
Das ist ein sehr, sehr einfacher Trick. Aber also so McQueen wollte das, musste das glauben, hat alles versucht und
wie Steve Jobs.
Ja, gesunde Ernährung natürlich, hat nicht mehr geraucht in den letzten 2 Jahren seines Lebens. Und natürlich gab es dann Vitamine und Säfte und Bäder und dergleichen. Seine Frau war immer bei ihm, aber ist Ende 1980 gestorben. Hunter war noch nicht einmal in den deutschen Kinos, glaube ich.
Okay, gut. Machen wir einen kleinen Cut zum nächsten Film, der auch einen speziellen Cut hat, und zwar zunächst mal mit dieser Musik. Eine der bekanntesten Melodien John Williams, nämlich Superman. 1980 kam Superman 2 ins Kino. Ich bin mir nicht genau sicher, vielleicht wissen unsere Hörer da besser Bescheid, aber es könnte sein, dass das ein erster der sogenannten Back-to-Back gedrehten Filme ist, denn Richard Donner hat damals Budget und Zeit und Erlaubnis bekommen, gleich 2 Superman-Filme zu drehen. Einmal Superman, der 1978 ins Kino kam, Und halt Superman 2, Donner wurde irgendwann abgelöst aufgrund der der viel beschworenen, wie man sagen würde, künstlerischen Differenzen, also jener Begriff, der von allen gebraucht wird, von dem aber keiner weiß, was damit gemeint ist, ein Füllwort, und wurde dann von Richard Lester ersetzt. Es gibt viele Diskussionen darüber, gerade weil der sogenannte Donner-Cut vor einigen Jahren dann doch erschienen ist auf DVD, welche Filmversion besser ist. Ich glaube, Lesters Version, in der auch Donner Szenen, sehr viele Donner-Szenen drin sind, geht etwas über 2 Stunden. Der sogenannte Donner-Cut geht 112 Minuten. Der hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Also viele sagen, der Donner-Cut sei dem überlegen. Für mich ist der ein bisschen konfus. Also ich mag den zweiten Superman-Film. Ich finde sowieso die ersten 3 Superman-Filme alle gut. Den zweiten mag ich vielleicht sogar noch am liebsten, weil er doch schon eine gewisse Art von cartooneskem Zug bekommt. Man lernt diese 3 Bösewichte, deren Rasse, deren interplanetarische Rasse mir gerade nicht einfällt, nochmal kennen, aber auf jeden Fall von Terrence Stamp angeführt werden. Er trägt den, wie man aus den Comics kennt, genialen Namen General Zod, C-O-D. Ich wollte ja meinen Sohn auch Zod nennen. Meine Frau hatte was dagegen. Also ich mag diesen Bösewicht-Namen gerne, fast so gerne wie Kapitän Haddock, was meine Frau auch nicht erlaubt hat. Aber General Zod auf jeden Fall will den letzten, nennt man den nochmal, Kryptonier, die Leute vom Planeten Krypton, wahrscheinlich, also Kryptonier. Ich muss gestehen, ihr merkt schon, ich bin kein großer Comic- und Superhelden-Experte, aber ich nähere mich der Figur an. So, also die wollen auf jeden Fall Superman fertig machen. Er fängt ja irgendwie schon damit an, wie sie auf dem Mond landen und dann so einen hilflos dahin tapsenden Astronauten fertig machen, um zu zeigen, halt irgendwie, der Mensch kann versuchen, so weit zu kommen, wie er will, ins All. Sie sind eine Null gegen diese 3 Superhelden. So, also dieser Film nimmt so ein bisschen auch die Superman, die Zerstörungsorgien Superheldenfilme der Neuzeit weg, weil es nämlich riesige Kloppereien gibt zwischen diesen 3 schwarzgewandeten Außerirdischen und Superman. Die werfen sich also alles entgegen. Mir sind verschiedene Sachen hängen geblieben. Also zum einen die Szene, in der dieser Junge den Niagara-Fall runterfällt und seine Mutter, und es auch deshalb auch passieren kann, weil seine Mutter ihn außer Augen lässt und er mal sein Guck-mal-Mama-Spiel macht und sich mal am Geländer festhält und dann nicht, und dann immer so droht runterzufahren, dann tatsächlich runterfällt. Also fast schon ein traumatischer Anblick. Er ist aber auch ein bisschen doof, der Film, weil Margot Kidder, also Lois Clark, sie will ja unbedingt Clark Kent überführen. Sie denkt irgendwie, das kann doch wohl nicht sein, dass Superman immer nur dann auftaucht, wenn du in meiner Nähe bist und du vorher sagst, oh, ich gehe mal kurz auf Toilette.
Ja, das hat sie also dieses, klug
ja,
bemerkt.
Das, ne? Das kommt jetzt nur ganz kurz. Und sie versucht, ihn hereinzulegen. Sie will Clark Kent reinlegen. Will endlich, du bist Superman, ich werde jetzt herausfinden. Und die große Schwäche des Donner-Cuts zeigt sich in der Szene, in der sie ihn überführt. Denn die ist viel schlechter als die Kinoversion. In der Kinoversion sitzen die im Hotelzimmer, dann kommt dann irgendwie so, wie hier, wie heißt denn mal diese Silvester-Sendung, wo der Butler immer über diesen Teppich, über diesen Kopf immer fällt?
Ja, der Dinner for One. Dinner for One.
Da kommt dann irgendwie, Christopher Reeve rein, stolpert über so einen Bärenkopf, landet mit seiner Hand im Feuer, aber brennt nicht. Dann weiß ich, okay, du bist Superman. Im Donner-Cut, den es später gab, war die Szene richtig dämlich. Da nimmt sie nämlich eine Pistole und schießt auf Clark Kent. Und dann tut Clark Kent alias Superman so, als sei er verletzt, ne, und windet sich. Und dann sagt sie, ja, das waren aber nur Platzpatronen. Ich habe dich reingelegt. Und du hast trotzdem so getan, als hättest dich verletzt. Also bist du Superman. Also es ist also wie in so einem Zirkus, wo dann irgendwie so eine Flagge aus dem Lauf der Pistole in Wirklichkeit so rausgeschossen kommt.
Ja, aber es ist charmant, dieses Verhältnis der beiden. Und das Umziehen Supermans auf Quentin Tarantino. Quentin Tarantino hat ja beobachtet.
Oh ja, das war gut.
In Kill Bill 1 oder 2?
2.
In 2, also ganz am Ende, wenn
Carradine. Der schießt auch mit einer Pistole, Carradine.
Ja. Also kurz gesagt, da erklärt Carradine, weshalb von allen Superhelden Superman sich weshalb Superman sich von allen anderen unterscheidet, weil nämlich das Cape und die vermeintliche Verkleidung seine tatsächliche Darbietungsform ist, also seine eigentliche Existenz. Der Mensch, der Journalist Clark Kent, ist seine Verkleidung. Das ist ja genau umgekehrt. Und das, denke ich, hat mich bei den Comics fasziniert. Also Superman, der in die Telefonzelle dieses Cape abwirft und dann mit Aktentasche, Pfeife, Tweetjackett herauskommt.
Ja, und es ist auf einmal auch ein sarkastischer Kommentar gegenüber der Menschheit, ja. Weil nämlich Clark Kent, weil nämlich Superman entschieden hat, also wie heißt der noch, Kal-El oder ist das der Vater oder Jor-El? Er hat auf jeden Fall entschieden, wenn ich einen Menschen darstelle, dann stelle ich einen schwachen Menschen dar. Ja. Das ist ja das Gemeine und das Sarkastische an Supermans Interpretation des Menschen. Ne?
Ja, es ist dann auch ein sehr biederer Mensch, dem all die Kräfte abgehen, der auch furchtsam und schüchtern ist, was man allerdings bei bei Spider-Man ja auch befindet in der Gestalt des Jungen, des Parker, ne?
Heißt, glaube ich, Peter Parker.
Peter Parker, ja. Nun, die Superman-Filme habe ich damals nicht gesehen. Ich habe sie erst später gesehen, als ich las, was damals immer kolportiert wurde. Marlon Brando hat für den Auftritt von 3 Minuten $1 Million bekommen. Das hat mich so sehr fasziniert. Und der Anblick Marlon Brandos mit diesem silbrigen Haar, schwer geworden.
Das sah sehr künstlich aus. Ja.
Das hat mich sehr eingenommen für den ersten Film, aber für den war ich zu jung.
Aber er konnte es danach machen, weil Apocalypse Now hat auch gesagt, er ließ ihn nicht mal mehr das Drehbuch. Ja. Da fahre ich einfach hin, egal wie ich aussehe. Also Superman hat sozusagen diese Gagenschwelle oder der hat das alle Dämme gebrochen. Ja. Er konnte machen, was er wollte.
Genau, und Brando war der zweite Superman, der eben $1 Million für die 3 Minuten bekommen hat. Da musste er auch nicht so viel Text lernen. Wobei er in dem ersten Film eine eindrucksvolle Ansprache immerhin nach hat, und zwar so salbungsvoll, dass er sich auch gar keine Mühe gegeben hat, das irgendwie realistisch aufzuhören. Das musste nur schwülstig, theatralisch und vollkommen unbegreiflich sein. Und das hat die Superman-Filme, glaube ich, bis zuletzt ausgemacht. Vor allem auch diese Prügeleien, die ja eigentlich 1980 auch schon etwas überholt waren.
Bud Spencer-mäßig.
Ja, genau. Also die Ästhetik der 60er Jahre oder eigentlich des B-Movie-Kinos.
Ich fand es trotzdem toll. Ja. Ich mochte es, wie sie sich gegenseitig in die Wolkenkratzer. Ja. Und das ist ja auch letzten Endes eine Chronologie, wie man eine Filmreihe aufbaut, wie sie der moderne Superheldenfilm ja auch kopiert. Du hast den ersten Teil, der diese Origin-Story erzählt. Mhm. Also wie wurde Superman Superman? Er wird ja dann irgendwie in diese komische Kapsel gesetzt und dann irgendwie durchs Weltall geschossen, weil der Heimatplanet untergeht. Und in dieser Kapsel gibt es so ein Sprachprogramm, das ihnen erklärt, wie man aufwächst und so weiter. Dann landet auf der Erde, wird langsam immer älter. Das nimmt ja allein im Director's Cut von Superman 1 ja schon mal irgendwie 80 Minuten ein oder so. Und nachdem alles so geerdet und grundiert ist, wer Superman ist, kann am zweiten Teil einfach nur noch rumkloppen. Finde ich also an sich nicht schlecht. Und weil wir wahrscheinlich erst in vielen Monaten über die Filme der 70er sprechen werden, möchte ich jetzt schon noch mal kurz über Superman 1 was sagen, weil ich sonst zu lange mit mir rumtragen muss. Viele kritisieren die Szene, in der Superman die getötete Lois Lane retten will, indem er einfach in Ultralichtgeschwindigkeit entgegen der Erdachse fliegt und damit die Zeit zurückdreht. Das ist für mich eine der atemberaubendsten Ideen, die ich jemals im fantastischen Kino gesehen habe. Viele sagen, das geht ja gar nicht. Natürlich geht das nicht. Aber es ist eine Vermengung von Pseudowissenschaft und Dramatik, die ich seitdem eigentlich selten gesehen habe. Also ich fand es ganz toll.
Wir kommen jetzt zu einem Film. Na, der Anschluss.
Ja, dann passt
es. Wir kommen jetzt zu einem noch fantastischeren Film, The Shining von Stanley Kubrick, nach dem Roman von Stephen King.
Mit Musik.
Das ist die Titelmusik.
Ja, also wenn es sowas gibt, das hat ja Kubrick hat ja bis auf Zarathustra und bei Barry Lyndon, halt Händel hat er ja nie. Also das war jetzt Ligeti, den er sich da rausgepickt hat. Ich freue mich, dass wir über den Film reden, weil ich weiß, dass du ihn viel besser findest, als ich ihn finde. Ich sage nur kurz vorweg, Stephen King hat recht. Es ist nicht klar, warum sich Jack Nicholson so schnell verwandelt in einen Psychopathen. Gut, Geister haben ihre eigenen Gesetze, die haben ihn anscheinend sehr schnell überrannt und sich seines Geistes bemächtigt. Okay, point taken. Aber ich muss sagen, ich finde den Film als Genrefilm, nicht als inszenierter Regiefilm, sondern als Horrorfilm einfach nicht gut. Ich finde ihn einfach nicht gruselig. Es gibt eine Szene, die mich beeindruckt hat. Ich bin ja irgendwie bei Facebook, das kann ich auch jedem empfehlen, da gibt es so eine Kubrick Appreciation Society Group und die sucht immer so Spuren von Kubrick in den Filmen. Und die haben, glaube ich, von Goya ein Gemälde entdeckt, wo es so einen Bären gibt, der so aussieht wie dieser Bär in diesem Hotelzimmer. Und ich weiß nicht, ob es der Zoom ist in der Szene, als diese Rassenmusik im Hintergrund die Kamera auf den Bären zufährt, der anscheinend einem anderen Mann, der einen anderen Mann gerade oral befriedigt und so weiter. Vielleicht ist es der Zoom des Drauffahrens. Das war eine Szene, die mich beeindruckt hat. Aber ich finde ihn einfach nicht gruselig. Vielleicht ist es die falsche Herangehensweise, aber als Genrefilm hat er mich überhaupt nicht überzeugt.
Mhm. Ja, also es ist natürlich kein so plakativer Schrecken. Man denkt, wenn der Junge mit dem Dreirad durch die Gänge fährt, dann müsste jetzt der Schock kommen bei Carpenter. Und da müsste jemand hervorspringen oder da muss ganz, ganz Grausiges passieren.
Aber also du willst sagen, ich bin eher so der Jumpscare- und plakative Horrorfan.
Nein, ich will sagen, dass Kubrick eigentlich keine Erfahrung mit Horrorfilmen hatte oder mit Genrefilmen. Da hat jedes in jedem Genre hat er gearbeitet, beim Kriminalfilm, beim Thriller.
Später, aber ich fand selbst Uhrwerk Orange gruseliger als den.
Ja, aber Uhrwerk Orange besteht ja fast nur aus ganz schaurigen Gewaltszenen, die einen bis ins Mark erschüttern und die einen auch sehr, sehr unangenehm berühren. Und es wird ja ein Obdachloser zusammengeschlagen, es wird eine Frau bestialisch vergewaltigt und dergleichen.
Und getriggert durch das Lied am Ende, ne? Der Mann im Rollstuhl.
Ja. Und hier bei Orange fragt man sich, was ist bloß mit diesem Haus und was passiert mit Nicholson? Und das ist allerdings nicht, sehr subtil dargestellt, weil man nach kurzer Zeit begreift, wenn er auf der Schreibmaschine, er hat die Schreibhemmung, es stimmt was nicht mit dem Hotel, das merkt man gleich und da kommt der Schnee und, so, das ist die Dramaturgie, die, ich habe den Roman, Kings Roman nicht gelesen, aber das ist sicher da die Dramaturgie. Und dann erwartet man, so, und jetzt geht es los. Aber eigentlich spielt es sich im Inneren von Nicholson ab, die Wesensveränderung. Er hat die Schreibhemmung, sitzt an der Schreibmaschine im großen Saal. Berühmte Szene, wie er auf der mechanische Schreibmaschine herumhämmert. Und dann wird er manisch. Und dann
da muss sich auch Kubrick verteidigen, nur ganz kurz, weil diese tolle Idee, dass er die ganze Zeit immer so denselben Satz geschrieben hat, ne, was du heute nicht kannst besorgen, oder im Original, glaube ich, makes a dull day, oder ich weiß nicht genau, ne, no play, Jack oder sowas, das gibt's im King-Roman nicht. Das ist eine super Idee gewesen von Kubrick. Da hast du recht, das ist wirklich eine tolle Idee, dass alle Arbeit umsonst war und dieser Mensch die ganze Zeit nur gedacht hat, er würde ein Schriftsteller, also er wäre noch ein Schriftsteller.
Ja. Ne? Und der Zuschauer glaubt natürlich, so jetzt schreibt er aber mehrere Romane zugleich. Und was schreibt er da? Ne? Und am Ende sieht man auf dem Papier dann in der deutschen Fassung, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, glaube ich.
Ja.
Und im Englischen heißt es ja, all work and no play makes Jack a dull boy, glaube ich.
Hat Kubrick sogar, wenn es mich nicht täuscht, genauso das gemacht, was er auch für Eyes Wide Shut gemacht hat, fast 20 Jahre später. Er hat in verschiedenen Sprachen dieses Blatt Papier auch gefilmt. Ne? Also man sieht jetzt, glaube ich, nicht eine Untertitelung eines englischen Satzes, sondern siehst tatsächlich ein deutsch geschriebenes Blatt Papier. Das war ja irgendwie bei Eyes Wide Shut, als Tom Cruise zu dieser Villa geht und dann diese Karte überreicht bekommt, dass er nicht mehr zur Geheimgesellschaft zurückkehren soll. Die war auch auf Deutsch formuliert. Kubrick hat sich da wirklich...
Ja. Aber also es gibt da einen Dokumentarfilm, der nachweist, also eine Mockumentary, die nachweist, welcher Subtext, welche Metaphern, welche Allegorien.
Raum 237.
So heißt der Film. Ich kann es mir nicht merken, aber eigentlich Raum 237, wie beim Chateau Marmont oder das Zimmer in dem Hotel in San Francisco, in dem Fatty Arbuckle mit einem Mädchen beschäftigt war, das dann später gestorben ist. Mhm. Ich glaube, das war sogar Raum 237, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Das war Ende der 20er Jahre. Nun, also in dieser Mockumentary wird alles Mögliche nachgewiesen, dass im Hintergrund die Möbel reingetragen werden im Foyer des Hotels. Also wirklich herrlich, mindestens ein Dutzend Motive.
Weißt du, was am besten war? Also zum einen hat dieser Film gesagt, wenn man den Film rückwärts laufen lässt und dann ab und zu ein Standbild macht, sieht man geheime Bilder im Bild. Ja. Ich frage mich, ob Kubrick das damals hätte machen können. Und die Indianer-Symbolik natürlich, die taucht so häufig auf. Und es gibt wohl ein Bild, also Jack Nicholson geht ja am Anfang, also er geht ja zu dem Hotelbesitzer und sagt, hallo, hier, das bin ich und ich ziehe jetzt hier ein meiner Filme. Die reden in dem Büro so ein bisschen. Und dann verabschieden sie sich per Handschlag im Stehen. Und dann ist anscheinend irgendein waagerecht liegendes, ich weiß nicht, was es war, eine Rolle oder irgendwie so ein Stift ist so angeordnet, dass er aussieht, als wäre es so eine phallische Verlängerung des Hosenschlitzes dieses Hotelbesitzers. Dass er, also das wird ja dann im Film ausgesehen, der Motto, Kubrick hat das mit Absicht so als Phallus inszeniert, damit der Hotelbesitzer zeigt, ich habe immer noch den längeren Schwanz als du. Ne? Und man kann das alles reininterpretieren und doof finden, aber es ist auch völlig okay, das nur hinein zu interpretieren, denn die Stärke eines Werks liegt ja nicht daran, was es wirklich ausdrücken wollte, sondern was wir letzten Endes daraus machen und wie sich die Geschichte weiterspinnt.
Man muss es erstmal nachweisen oder im Bild wenigstens also finden und das anhalten und dann zeigen, es ist tatsächlich da. Und dann zu sagen, und da im Hintergrund dieses Gemälde, das könnte dieses bedeuten. Also jedenfalls jedes Dekor, jedes Detail, jeder Moment ist genau abgezirkelt. Und wenn man den Film betrachtet, wenn man sich von der vielleicht auch nicht so gewaltigen Spannung davontragen lässt, ist eigentlich die Spannung, was passiert als nächstes, was stellt der Irre an? Und der Irre wird dann sehr irre, ne? Und kommt dann mit der Axt. Und da ist einzuwenden, damals hieß es, es gibt keinen größeren Schauspieler außer De Niro in Raging Bull, darüber sprechen wir gleich, als der Nicholson. Der war auf dem Höhepunkt, vielleicht auch der berühmteste Schauspieler der Welt. Und jetzt durfte er endlich mit Kubrick arbeiten. Und dann grimassiert er so furchtbar. Es gibt auch T-Shirts, auf denen diese Grimasse abgebildet das ist. Und Buttons und Sticker.
Im Badezimmer, und, ne?
Genau. Also wie er so irre grinst. Und das wurde, wie man heute sagt, ikonisch. Aber wenn er dann die Tür einschlägt und durch den Irrgarten läuft, das hat mich am Ende wenig überzeugt.
Ja, also
natürlich wollte Kubrick in seiner Ästhetik gibt es natürlich immer den Irrgarten. Man kann sagen in Paths of Glory, Wege zum Ruhm mit Kirk Douglas, also der Erste Weltkrieg, die Schützengräben, da hat er das Labyrinth schon inszeniert, das Labyrinth der Schützengräben und jetzt das Labyrinth, das tatsächliche
Labyrinth. Ich finde das Labyrinth aber also eigentlich ganz gut. Also ich glaube, er wird in dem Moment irre, als er vor dem Labyrinth-Modell steht, sich das genauer anguckt und sieht, wie Wendy und Danny sich in diesem kleinen Miniatur-Labyrinth schon bewegen. Das ist der Moment,
also in dem er viel früher.
Genau. Also als er sich das Labyrinth ansieht und dann sieht, dass da drin sich kleine Figuren bewegen, das ist der Moment, in dem er paranoid wird. Und Kubrick wusste, dass manches, was King geschrieben hat, sich nicht übertragen lässt. Es gibt im King-Roman zum Beispiel einen Wasserschlauch, der im Hotel in so einem Sicherheitskasten ist, der sich selbstständig macht und den kleinen Danny nicht mehr vorbeilässt. Ließ sich nicht gut drehen wahrscheinlich und sieht auch blöd aus, ein Wasserschlauch. So, dann gibt es aber auch sehr effektvolle Momente, wie ein Fahrstuhl, der sich verselbstständigt hat und dann gucken die nach, was da ist und dann sehen die dann so Partylametta drin. Also die alten Geister von damals, die, wie sie da in ihrem Ballsaal tanzten, die machen ihre Party auch im Fahrstuhl. Aber dann gibt's halt auch so Sachen, die ich gerne gesehen hätte, die vielleicht technisch nicht gingen, denn es gab beim Labyrinth auch so Heckentiere, die sich immer nur dann bewegt haben, wenn man kurz die Augen geschlossen hat und wenn man die Augen wieder aufgemacht hat, haben sich 2 Zentimeter nach links bewegt und immer mehr auf Danny zu, um ihn dann irgendwie umzubringen. Verließ sich das nicht machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Kubrick selber seinen Fähigkeiten als Horrorfilmregisseur vertraut hat. Denn der entscheidende Unterschied zum Roman ist nicht die Art und Weise, wie Jack Nicholson stirbt, sondern wie Halloran stirbt, nämlich dass er überhaupt stirbt. Der Koch, der stirbt im Roman nicht. Er stirbt nur im Film. Warum? Ich denke, er stirbt nur aus dem Grund, weil Kubrick gezweifelt hat, ob der Zuschauer ihm abnimmt, dass Jack Nicholson als Irrer wirklich in der Lage ist, jemanden zu töten und sich gesagt hat aus dramaturgischen Gründen, okay, wir brauchen eine Leiche und das kann nicht nur Jack Nicholson sein. Er muss jemanden wirklich umbringen, damit der Zuschauer glaubt, dass dieser Typ total durchgeknallt ist, Jack Torrance. Deshalb musste der Koch sterben und das ergibt deshalb auch keinen Sinn, weil sehr akribisch seine Anfahrt aufgebaut wird. Er sitzt im Hotelzimmer, guckt Fernsehen, dann kriegt er dieses Shining, ne, dass er merkt, Danny ruft ihn, dann setzt er sich ins Flugzeug, das wird gezeigt. Dann wird gezeigt, wie er sich in den Schneeflug setzt. Dann betritt er langsam das Hotel und zack, aus, bumm, zack, tot. So, das, ich weiß nicht, was das soll. Also das ergibt vom Spannungsaufbau keinen Sinn. Ja. Das ist schlecht. Und ich glaube, das hat Kubrick nur gemacht, um zu zeigen, Jack kann jeden kriegen.
Ja, also aber diese Anfahrt, ne, diese Routine, das hat mir an dem Film am besten gefallen. Je mehr er sich zuspitzt und je surrealer es wird, es kommt doch auch, glaube ich, das Blut aus dem Aufzug, oder den Gang entlang geschossen. Szene, ne? Ja, ja, das ist natürlich berühmt und effektvoll. Und wie immer hat Kubrick die Bilder gesucht. Vielleicht also dieses Genre entspricht ihm vielleicht am wenigsten, aber später bei Full Metal Jacket hat man gemerkt, dass ihm der Kriegsfilm auch nicht so entsprach. Oder ne, Paths of Glory ist ein großartiger Film.
Also die Leute lieben ja Shining. Ja. Die sagen ja, also jeder ist sich darüber einig, der gruseligste Horrorfilm der 80er und so weiter. Ich muss es nicht blöd finden, dass die Leute das so sehen, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob die Leute nicht einfach nur Kubrick lieben.
Naja, also Shining war damals natürlich, das war das Kinoereignis 1980. So, jeder wollte Shining sehen. Und Jungs wie ich, die schon merkten, da ist etwas ganz, ganz Großes und was man nicht überblicken kann mit Jack Nicholson, der mir bekannt war. Und da gehen meine Eltern ins Kino. Jeder war fasziniert, jeder glaubte, Nicholson würde sicher noch einen Oscar gewinnen.
Wurde nicht mal nominiert.
Nein, aber er hat.
Leider, ich fand ihn da ganz gut. Man merkt zwar nicht, warum er irre wird. Ich finde es dann nur witzig, Stephen King war hochgradig kokainabhängig, war erst 34 und dann wusste er, der große Kubrick würde ihn verfilmen. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, das wäre dann wahrscheinlich eher so, die beiden würden sich irgendwie zuprosten und sagen, wir sind die beiden Könige unserer Kunst. Und stoß noch auseinander. Nein, der hochgradig kokainabhängige Stephen King hat gegen die Verfilmung ja rebelliert. Ne? Er hat gesagt, irgendwie, er macht das nicht richtig, das gefällt mir nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, aber einer dabei, es gibt noch einen Shining Remake, also sprich eine zweite Verfilmung, hat dann auch irgendwie so ein umgestürztes Auto mal gezeigt, das irgendwie den anderen darstellen sollte. Also ihm so einen tödlichen Autounfall oder so gewünscht. Das ist so als Clash der Genies, fand ich es einfach interessant.
Ne? Ja, was damals wahrscheinlich noch nicht so sehr, also in Deutschland jedenfalls nicht so rezipiert wurde, sondern da hieß es, Stanley Kubrick hat wieder einen Film gedreht. Ne? Und es war ja sehr lange nach Barry Lyndon. Ne? Fünf Jahre nach Barry Lyndon. Und jetzt mit diesem Schocker. Also kurzum, wir kommen jetzt zu einem weiteren Schocker. Zu dem vielleicht noch größeren Schocker, nämlich Dressed to Kill von Brian De Palma.
Eingespielt mit dieser Musik. Ja. Was ihr gerade gehört habt, war das Titelstück zu Dress to Kill vom Hauskomponisten, wie man sagen würde, Brian De Palmas, nämlich Pino Donaggio, dem Italiener, der heute übrigens auch noch lebt und so ähnlich wie Morricone auch noch eine ganze Menge Scores macht. Nur im Unterschied, dass die am Ende keiner mehr hört. Also ich wüsste zumindest jetzt keine aktuelle Arbeit von Donaggio. De Palma, also man kommt nicht drum herum. Ne? Also ihr wisst, was im Bezug auf De Palma kommt, was wir immer gesagt haben, als wir seine Filme 1984 besprochen haben und so weiter. Man landet früher oder später immer bei Hitchcock, er macht ja auch keinen Hehl daraus. Man muss sich dazu irgendwie positionieren, gefällt einem das oder nicht, dass er bestimmte Motive variiert. Der offenkundigste Vergleich zu einem Hitchcock-Film ist natürlich Psycho. Zwei Szenen am meisten. Einmal das sozusagen der klaustrophobisch anmutende Ort, die Dusche, diesmal von einem Fahrstuhl dargestellt wird, was ich auch brillant finde. Also ich finde Fahrstühle eigentlich, fand ich vorher auch schon eigentlich ähnlich beengt, wie auch schon nach oder vor Dress to Kill. Ich finde es interessant, dass es gibt ja so ein bisschen sowas wie so das pseudoärztliche Nachgespräch und eine Diagnose dessen, also sowohl für die Protagonisten als auch für den Zuschauer die Erklärung dessen, was eigentlich gerade dort passiert ist. Bei Psycho war es dann halt irgendwie die Schizophrenie, die dazu geführt hat, dass Norman Bates sich in seine Mutter anverwandelt hat. Und bei Dress to Kill wird am Ende auch nochmal so ein Gespräch geführt mit den Fachleuten, wo erklärt wird, warum sich denn, das spoilern wir jetzt mal, wir gehen davon aus, dass ihr den Film kennt, warum sich denn ausgerechnet der Psychiater Michael Caine als Frau verkleidet hat und so wurde, wie er ist. Die Kritik an dem Film kann ich in jeder Hinsicht auch nachvollziehen. Also gerade Transmenschen, genderfluide Persönlichkeiten, aber auch Leute, die gerne Crossdressing betreiben, sagen, das ist diskriminierend, dass man automatisch mit einem Verhalten, das nicht der Norm entspricht, als pathologisch abgestempelt wird. Das kann ich so absolut nachvollziehen. Das ist ein schlechter Stil, das würde es heute nicht mehr geben. Ich mag den Film einfach so wie Shining nicht mochte als Genrefilm, mag ich Dress to Kill einfach als Genrefilm, der mit Spannungsmomenten spielt. Ich sage nur, der umgeklappte Spiegel, den hatten wir bei American Werewolf ja auch, als David Norton den Spiegel einmal umklappt und dann sofort in der Widerspiegelung seinen toten Freund sieht ja hier in dem Fall halt Nancy Ellen dann am Ende im Badezimmer. Also in so einem Nachklapp verschiedener, angehängter Erschreckensmomente, so wie Michael Caine am Ende in der Psychiatrie nochmal gezeigt wird als Mörder, sieht man da dann auf einmal auch etwas doof dargestellt, diese Schuhe, ne, unter dem, ich weiß nicht, war das im Badezimmer, war das unter der Tür oder unter dem Duschschrank, sieht man nochmal so ein paar Schuhe.
Ja, stehen, ist ne? Vor der Badezimmertür, ja. Ganz am Ende. Toll. Also es gibt zwei Duschen in dem Film. Der Film beginnt schon mit Angie Dickinson, die eine Ehefrau spielt, man kann sagen, der etwas fehlt, nämlich eigentlich der liebevolle Ehemann, Stiefvater ihres Sohnes, zu dem sie ein zärtliches Verhältnis hat. Die steht am Anfang im Badezimmer unter der Dusche und seift sich ein. Und zwar lustvoll. Und der Mann steht im Badezimmer vor einem Spiegel, das erste Spiegelmotiv, und rasiert sich. Und schon da träumt sie wahrscheinlich, dass unter der Dusche ein Lederhandschuh sich über ihren Mund legt und sie da überwältigt wird. Ne? Da handelt es sich wahrscheinlich um einen sexuellen Traum. So beginnt der Film, ist eine sehr lange Szene. Später gibt es die Duschszene mit Nancy Ellen ganz gegen Ende des Films, als Michael Caine eigentlich schon überführt ist. Und dann, auch da handelt es sich um einen Traum. Caine hat
auch schon gemacht bei dem Drama, den Traum.
Aber so, das kann man zunächst nicht unterscheiden, denn es wird gezeigt, dass Caine, der angeschossen wurde und dann im Asyl ist, dass er dort eine Krankenschwester überwältigt und zwar beäugt und beobachtet von allen Insassen,
applaudiert und bejubelt, ja,
die oben auf der Galerie sozusagen stehen und zeigen, wie er die tote Krankenschwester.
Das ist ja das Schlimme, Arne, dass in dem Film ist halt nicht, weißt du, dass ein scheinbar sedierter Mensch sich plötzlich aufregt und die Krankenschwester tötet, okay, point taken, damit hätte man vielleicht rechnen können, aber dass er eine Show abzieht vor Publikum, dass er ein Theaterstück aufführt und an diesen Balustraden die Leute stehen, die das toll finden, was er macht, dass er der Herr der Lage bleibt, also nicht mehr wie damals vor dem Patienten, als er noch als Psychiater aktiv war, sondern jetzt auch vor seinen neuen Patienten, über denen er sich erhebt und für die diesen Mord vollzieht. Das hat mich richtig schockiert, aber im positiven Sinne schockiert. Findest du eigentlich, da werden wir gleich im Cruising noch drüber sprechen, findest du eigentlich das hat Cruising nämlich auch gemacht. Also der Zuschauer soll ja auch auf eine falsche Fährte geführt werden, indem immer wieder verschiedene Stand-ins, also Statisten, dieses Frauenkostüm übergestreift bekommen, damit man anhand der Physiognomie nicht erkennt, wer dahinter stecken könnte. Man erkennt Michael Caine ja auch erst am Ende, Der Palmer hat ihn erst am Ende in dem Kostüm gezeigt und alle Schauspieler, die man vorher sieht, die Morde begehen, wie halt in dem Fahrstuhl und so weiter, da hat er bewusst andere Schauspieler genommen. Das wurde für Cruising nämlich von Friedkin auch gemacht. Auf der einen Seite ist das ja eine Verarsche des Zuschauers, der immer versucht, anhand der Statur zu erkennen, um welche Hauptfigur es sich handeln kann. Auf der anderen Seite bedient das natürlich auch das Recht zu sagen, wenn sowieso vieles traumhaft ist oder wenn Wahrnehmung sowieso nur subjektiv ist, wie hier die Verhaltenspsychologen sagen würden, dann ist es sowieso egal, wen man da reinsteckt. Ja.
Also das ist, natürlich nötig, der Irreführung des Zuschauers wegen. Wenn man es dann weiß und den Film noch einmal sieht, dann achtet man natürlich drauf und denkt, naja, das kann doch nicht die Statur von Michael Caine sein. Das ist auch nicht die Physiognomie von Michael Caine. Es ist ja eine schlecht gemachte Frauenperücke und es ist die dunkle schwarze Brille und es ist der schwarze Lackmantel. Und diese Frau sieht nicht wirklich wie eine Frau aus. Es gibt dann später eine Frau genau in der Kostümierung, die auf die Spur von dem Polizeidetektiv auf die Spur von Nancy Allen gesetzt wird und die dann in der U-Bahn herumläuft. Also dann noch eine Doppelgängerin, übrigens auch das Doppelgängermotiv aus Hitchcocks Vertigo. Also das taucht da auch noch auf. Dieses doppelte Spiel, später wird sie dann im Polizeipräsidium, als alles vorbei ist, vorgestellt als eine Mitarbeiterin, die sich da verdingt hat als Doppelgängerin und die Nancy Allen beobachten soll, bis sie dann schließlich in Dr. Elliot's, Michael Caines, Praxis eindringt. Bei Caine ist es so, es ist nötig, eine Schizophrenie zu zeigen. Er spricht als Bobby, also sein weiblicher Anteil, weiblicher Teil, spricht er Nachrichten auf den Anrufbeantworter des Dr. Elliot, der männlichen Gestalt. Und die männliche Gestalt wendet sich gegen den weiblichen Teil, rebelliert oder umgekehrt. Der weibliche Teil rebelliert gegen den männlich empfindenden Dr. Elliot, der Angie Dickinson begehrt, die ihn provoziert hat, die ihn eigentlich herausgefordert hat, und finden Sie mich attraktiv, würden Sie mit mir schlafen. Und er sagt, oh ja, aber ich ehre meine Ehe, ich bin verheiratet. Nun sieht man natürlich niemals, dass Michael Caine eine Frau hat. Man sieht ihn nie nach Hause gehen, man sieht überhaupt keine Privaträume, man sieht seine Praxis, die im Keller liegt. Und gleich am Anfang sieht man, dass er in seinem Büro in den Spiegel schaut. De Palma gibt immer Hinweise. Gleich am Anfang schaut er in den Spiegel, man weiß nicht genau warum. Und später, als Nancy Allen ihn verführen will und sich auszieht und dann ins andere Zimmer geht, dann schaut er triumphierend in den Spiegel, der auf seinem Schreibtisch steht, bevor er sich ein letztes Mal umzieht und dann Nancy Allen umbringen will mit dem blitzenden, mit dem blitzenden Rasiermesser.
Die Hinweise sind da. Ich glaube halt 1980, als man den noch nicht so auseinandergenommen hat, De Palma als Filmemacher und wo seine Inspirationen liegen, hätte man nicht darauf kommen können, dass er sich am allerdeutlichsten an Psycho orientiert hat, weil er hat davor ja streng genommen erst einen einzigen Hitchcock-Film gemacht und das war Obsession, der untergegangen ist, weil er im selben Jahr 1976 wie Carrie angelaufen ist, der Stephen King-Verfilmung. Obsession war ja Vertigo-Variation. Mhm. Und da hätte man ein bisschen gesagt, okay, gut, der liebt halt Hitchcock und so weiter. Aber bei Dress to Kill, ich weiß gar nicht, wie die zeitgenössischen Kritiken damals waren, aber da hat man De Palma noch nicht angesehen, um dann abzuchecken, okay, an welchem Fenster zum Hof hat er sich diesmal bedient oder so, ne? Also das sind Sachen, die man beim ersten gucken, also man merkt schon, dass mit dem Psychiater irgendwas nicht stimmt, dass er auch so ein sich selber unterdrückender Mensch ist, der Emotionen zurückhalten muss, nicht nur professionell, weil man das als Psychiater so macht, sondern auch, weil er generell mit seinem Gefühlshaushalt immer so, das wirkt immer so, als würde der Kochtopfdeckel immer weit abfliegen.
Naja, ne? Der wirkt sehr korrekt, also das ist auch die Frage der Besetzung des Englischen.
John Connery hat ja abgelehnt, ne? Er wollte Connery.
Und kleiner Exkurs, Connery spielte in Hitchcocks Marnie, nicht zu Hitchcocks Zufriedenheit, der später sagt, dann hätte ich einen anderen Schauspieler nehmen müssen. Aber das Entscheidende bei Marnie war, dass Hitchcock, das sagte Truffaut zwei Jahre später, Er hat sich eigentlich vorgestellt, was er nicht zeigen konnte, dass die Kleptomanen, die ja von Hitchcock begehrte T.P. Hedren, in der Kanzlei, im Büro von Sean Connery dabei ertappt wird, wie sie den Safe öffnet und stiehlt. Und in dem Moment, sagt Hitchcock, hätte Connery sie vergewaltigen müssen. Und das konnte er nicht zeigen. Aber das ist der eigentliche Subtext von Marnie. Und
ist ja unglaublich.
Und diese sexuelle Obsession hat De Palma hier übernommen. Das, es gibt also schon bei Angie Dickinson, der das erste Viertel des Films gehört, gibt es eine wunderbare Kamerafahrt durch eine Gemäldegalerie, durch ein Museum. Und wo fast nur ihr Gesicht gezeigt wird, wie sie versucht, einen Mann mit Sonnenbrille zu beeindrucken, der aber darauf scheinbar nicht reagiert. Sie verliert einen Handschuh, dann sucht sie den Handschuh, kehrt zurück. Die Kamera fährt durch die Gänge hin und zurück. Der Mann versteckt sich auch, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, und sie wird enttäuscht in dem Museum. Dann geht sie aus dem Museum, wirft den anderen Handschuh weg, jetzt hat sie noch einen, und dann hält der Mann jetzt in einem gelben Taxi sitzen, hält den Handschuh aus dem Fenster, er ist doch da, und sie steigt ein, und sofort beginnen leidenschaftliche Küsse und ein sexuelles Geplänkel. Der Taxifahrer dreht den Rückspiegel und beobachtet das. Und da ist auch noch das Motiv des Voyeurismus, wie bei Hitchcock. Die Museumsinszenierung ist eigentlich Fenster im Hof, aber nicht mit einzelnen Fenstern, hinter denen etwas passiert, sondern es sind die Besucher in den verschiedenen Gängen und Räumen des Museums. Da wird also Fenster zum Hof nachgespielt.
Ja, sie ist ja wirklich auch zu Recht in die Geschichte eingegangen, in die persönliche Geschichte der Palmas, als auch überhaupt in die Geschichte, die Museumsszene. Gerade wenn man sich die Tracking-Shots oder das Spiel De Palmas, der immer wieder halt die eine Kamerafahrt immer nur bringen will, die ungeschnittene, gilt das eigentlich auch, also auch zu Recht als eine seiner besten Inszenierungen, ne? Weil viele der langen Einstellungen, die er wählt, oder der Tracking-Shots, sei es in Carlitos Way oder in Untouchables, halt doch oft einfach nur so einen Action-Charakter einfach auch hat. Mhm. Ne? Und da geht es einfach so um den Schwindel, also den Vertigo an sich auch halt irgendwie, nicht zu wissen, warum man sich und wie man sich in diesen Gemäldegalerien verlieren kann, während man doch eigentlich einen Menschen sucht und nicht das richtige Bild.
Ja, genau. Und das entspricht vielen anderen Hitchcockschen Kamerafahrten, da sich jemand in der Menge verliert oder eben noch da war und sich hinter einer Ecke verbirgt und auch dieser Mann taucht dann kurz wieder auf und dann ist er wieder weg. Sie sucht ihn. Aber vor allem, weshalb hat Angie Dickinson diese Rolle angenommen, in der sie später blutig im Aufzug liegt, so wie ihr Gesicht da gezeigt wird und unter der Dusche und dann vor allem im Museum. So hat Hitchcock Grace Kelly fotografiert in Fenster zum Hof und später noch Tippi Hedren. Und das ist jetzt eigentlich ein Vermächtnis von Angie Dickinson, die in einigen Filmen und am berühmtesten wahrscheinlich in Rio Bravo 1959 mit John Wayne gespielt hat.
Hätte er nicht Nancy Allen so inszenieren müssen statt Angie Dickinson, weil Angie Dickinson doch als sozusagen vermeintliche Hauptdarstellerin, die dann doch im ersten Viertel stimmt, doch eigentlich die Janet Leigh-Rolle aus Psycho hat. Ne? Ja. Also eigentlich die ältere, aber doch nicht mehr das eigentliche Love Interest des Films ist, ja, und dann unerwartet sterben muss. Eigentlich hätte er doch dann irgendwie die Fetischisierung doch eigentlich dann bei Nancy Allen machen müssen.
Ja, oder aber Janet Leigh stirbt in Psycho nach, ich weiß es nicht mehr auswendig, es wurde natürlich genau gemessen, nach 38 Minuten, glaube ich. Und möglicherweise sind es genau 38 Minuten, die Angie Dickinson in Dress to Kill gezeigt wird. Und die Begierde auf ihrem Gesicht, ja. Also sie ist das eigentliche Objekt der Begierde, nicht Objekt der Begierde, sondern sie zeigt auf ihrem Gesicht die Begierde, als sie diesem Mann begegnet. Und das sieht man in dem Museum, in dem immer ihr Gesicht in Großaufnahme gezeigt wird, was diese Frau empfindet. Und dann einmal dreht sie sich um, man sieht die Verheißung, sie glaubt, jetzt steht der Mann vor ihr, aber er ist weg, er ist unterwegs verschwunden. Und dann sieht man die Enttäuschung, dass er nicht da ist. Und das ist eigentlich eine Hommage an Angie Dickinson. Der Rest des Films gehört Nancy Allen, aber Nancy Allen ist nicht das Gesicht. Man muss sagen, ich habe den Film jetzt noch einmal und mal richtig gesehen. Ich habe vor vielen Jahren den Film gesehen. Da wurde ich mitgerissen von der Spannung. Wusste auch noch nichts von Michael Caine, von dessen Doppelnatur. So, und jetzt dachte ich, wenn Nancy Allen sich vor dem Psychotherapeuten, vor Dr. Elliot entkleidet, so, sie sagt auch einmal, sie spielt einen Prostituierte und sagt, ne, ich habe das gern, also wenn Männer erregt werden, mag ich gern. Und dann wird sie gefragt, privat mögen Sie das auch? Und er sagt, ja, das mache ich auch gern. Und ich finde Sie begehrenswert. Und dann verführt sie ja Dr. Allen, indem sie den Mantel auszieht und sie hat so Mieder, so Straps.
Ja, das ist eine Inszenierung, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann.
Nein, da kann man
also,
sich.
Ja, klar. Ich meine, also das ist halt schon erstaunlich. Der Film hat ein bisschen Wellen geschlagen. Heute würde er allein deshalb keine gigantischen Wellen mehr schlagen, weil er gar kein Budget mehr bekommen würde. Das ist ja eine Sache. De Palma hatte damals auch seinen Lauf. Er konnte gleich dann auch Blowout drehen, den viele für noch besser halten, den ich nicht für besser halte, aber der als besser gilt. Und ist damit ordentlich in die 80er Jahre hineingerutscht. Ne? Also der Film hat ihm nicht geschadet. Wir werden später noch über einen Film reden, den wir schon angedeutet haben, Cruising, der große Wellen geschlagen hat.
Wir müssen aber gleich über Cruising sprechen.
Wir können ihn auch gleich anschließen, wenn du willst. Dann machen wir noch mal kurz ein Musikstück mit rein.
Doch, das müssen wir. Ja.
Irgendwas zum Anhören.
Das ist eigentlich der Anschluss. Man kann sagen, 1980 war, wenn dann noch Raging Bull hinzukommt, es war eigentlich ein sehr drastisches Jahr absolut. Als Abschluss der 70er
Raging
Jahre.
Raging machen wir danach. Jetzt machen wir kurz DJ. Ja, also wir haben schon angedeutet, jetzt reden wir über Cruising. Also ein Film, der die Gemeinsamkeit hat mit Dress to Kill, dass die Darstellung von Sexualität, die viele Leute damals befremdet oder abgeschreckt hat, weil sie nicht der Norm entspricht, tatsächlich als pathologisch dargestellt wird. Das ist in dem Fall schlicht und ergreifend die Homosexualität. Es gab damals große Proteste, nicht nur in New York, wo der Film spielt, sondern auch weltweit, die auch absolut nachvollziehbar sind. Die Ähnlichkeit, die er mit Dress to Kill hat, ist auch, dass Friedkin hier so ein Verwirrspiel veranstaltet, in dem halt Schemen des Mörders, also Statur und die Art und Weise, wie er spricht, immer wieder von Mord zu Mord variiert wird. Am Ende sogar noch angedeutet wird, dass Al Pacino sich selber verliert in dieser Rolle des Killers. Er hört ja irgendwie so, wie die Schnalle der Lederjacke irgendwie so cleart. Und man merkt, dass der Sound von ihm aufgenommen wird, er diesen Sound liebt, also als verdeckter Ermittler nicht mehr ganz trennen kann, was da passiert. Für mich war nur, zum einen die Club-Szenen, die sind natürlich hart, diese Fetisch-Club-Szenen, so Berghain-Lab-mäßig wahrscheinlich, stelle ich mir das vor.
Aber eine Referenz, die damals nicht zu machen war, das kann man heute sagen.
Heute kann man sagen, aber ich fand
damals halt, hieß es ja New York, das muss eine New York sein.
Auch wegen des Central Parks. Ne?
Ja.
Central Park bei Nacht, das weiß man nicht erst seit Homer Simpson und der Folge, wo sie dann irgendwie, wo als die Sonne untergeht, dann immer auch noch im Central Park sind und man unbedingt sofort abhauen muss und sofort raus muss. New York und der Central Park, Manhattan, das war damals für jemanden, der dort nicht gelebt hat, also für uns Europäer, ein absoluter Albtraum. Man durfte nicht im Central Park sein, wenn man dann umgebracht wird. So kommt einem das halt vor, ne?
Ja, in diesem Film wird es ja auch bestätigt. Nun, der Ermittler von Al Pacino gespielt, ist ein sehr heterosexueller Mann, kann man sagen. Glaubt er. Vermeintlich ein heterosexueller Mann. Der gar kein Verständnis dafür, der kennt diese Szene gar nicht. Und dann ist er aber von ihr fasziniert. Pacino hat später gesagt, das ist eine sehr drollige Beschreibung, wie er, dass er also seinen Manager später, er hat das beim Drehbuchlesen zunächst nicht gemerkt, und dann merkte er später, vor allem angesichts der Proteste aus von verschiedenen Aktionsgruppen und Interessengruppen und der Homosexuellen, wohinein er da eigentlich geraten ist und hat seinem Manager Vorwürfe gemacht, dass er ihn zu der Rolle überredet hat oder ihm nicht gesagt hat, dass möglicherweise dieser Polizist selbst latent homosexuell ist. Und Pacino sagte, wenn ich das gewusst hätte, dass ich möglicherweise ein latent homosexueller Polizist bin, dass ich den spiele, dann hätte ich die Rolle gar nicht angenommen.
Ja, aber was ist denn mit Serpico? In Serpico liebt er doch auch einen Mann.
Genau. Also Serpico einige Jahre vorher.
Nein, nicht Serpico, Entschuldigung. Ich meine,
doch stimmt.
Dr. Afternoon ist sogar noch offensichtlicher.
Ja, und da steht es aber so im Drehbuch, dass Pacino das gemerkt hat.
Also er ärgert sich einfach darüber, dass er nicht klug gewesen ist, aber noch dümmer war sein Agent.
Er hat sich später, also das war dann, nachdem der Film Premiere hatte, als die Proteste gab, hat er gesagt, nein, warum bin ich da hineingeraten? Jetzt heißt es auch noch, der Polizist soll selbst auch noch der Mörder sein. Unter Umständen. Es gibt ja die Theorie, dass der Polizist nicht nur homosexuell ist, sondern dass er selbst der Mörder ist.
Aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also der Mörder wird ja gestellt und hat... Und
dann
Also ich glaube, das, was man sieht in dem Film, das ist auch das, was passiert. Die Frage ist, wie man den Menschen, der es tut, interpretiert. Und wenn Al Pacino als Cop, als einer, der überzeugt davon ist, den Mörder finden zu wollen, als Ermittler auftritt, dann ist das die Wahrheit, die dann auch da existiert. Also ich glaube, das wäre doch arg quatschig, wenn man jetzt den Zuschauer irgendwie an der Nase rumführt und sagt, irgendwie, er tut nur so, als würde er ermitteln oder es ist nur sein Wahn oder so zu ermitteln. Ich finde,
Es wäre jedenfalls nicht Friedkins Art.
Ja, aber das passt überhaupt nicht zu ihm.
Das gibt es bei Friedkin
so Argento-mäßig oder so. Ich finde den ersten Mord, der passiert, als einer der Männer sein One-Night-Stand mit nach Hause nimmt und auch sagt, dass er Angst hat und I'm afraid und dann trotzdem erstochen wird, finde ich sehr schmerzhaft anzusehen, also wirklich schlimm. Ich weiß so, dass Friedkin gesagt hat, am Ende die Leiche, die im Badezimmer am Boden so verdreht liegt, da hatte er gesagt, ich will, dass diese Leiche auf dem Boden genauso da liegt wie David Bowie auf diesem einen Plattencover. Und da meinte er Lodger mit von 1979, dass er auch bekannt geworden ist, weil Bowie fast in so einer verrenkten Pose, als sei er irgendwie aus dem Fenster gestürzt und sich alle Gliedmaßen nach links und rechts 90 Grad verdreht hat, da am Boden liegt. Und so sahen die Inspirationen von Friedkin damals aus, der natürlich trotzdem gemerkt hat, dass sein Stern langsam leider am Sinken war. Ne? Also nach dem Exorzisten kam er Sorcerers, mit dem er sich so ein bisschen verrannt hatte in Südamerika, was kein großer Erfolg gewesen ist. Und ich glaube, danach kam dann auch gleich Cruising. Ne? Also ich glaube, das war so die Reihe. Ne? Brennpunkt Brooklyn, Exorzist, Sorcerers und Cruising.
Ja, also Cruising war natürlich dann kein so großer Erfolg, war aber sehr wohl ein Skandal. Später von der Filmkritik aber rehabilitiert oder als ein typischer Friedkin-Film jedenfalls. Der letzte der 70er Jahre und danach wurden Friedkins, na gut, also wir sind ja beide der Auffassung, dass der Los Angeles Film von
85,
ja, also dass das noch ein großer Film war, aber Friedkin drehte weniger Filme, keine erfolgreichen Filme mehr, später dann Fernsehfilme und auch einigen Stuss. Ganz spät dann noch die 12 Geschworenen in einer Fernsehfassung.
Er lebt ja auch noch,
Jack,
ne?
Jack Lemmon.
So wie Richard Donner, die sind beide, glaube ich, um die 90. Ne? Also Donner ist jetzt 90 geworden, ich glaube, Friedkin ist auch 90. Oder 80 erst, ne? Nee? Ich meine, dass Friedkin 90 geworden ist, aber...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon... Ich kann es hier nicht überprüfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er 90 Jahre alt. Naja, also er hat schon in den 60er Jahren Dokumentarfilme gedreht und dann bei den Monkeys 1966, 67 hat er Episoden inszeniert und wurde dann, also der Übergang vom Dokumentarfilmer zum Fernsehregisseur und dann zu dem großen Filmregisseur. Der dann spätestens mit French Connection sehr, sehr berühmt wurde. Aber Cruising ist ein Film, den man selten sieht, der nicht im Fernsehen gezeigt wird und der unbedingt neu aufgelegt werden muss mit dem gesamten Eklat und Dokumentation über Drehbuch und die Inszenierung.
Vielleicht ist es den Leuten zu heiß und deshalb legen sie es nicht wieder nochmal auf. Weil du müsstest ihn, mit Bonus-Making-Offs und an einordnenden Kommentaren und neu aufgenommenen Dokumentationen der heutigen politischen politischen Situation komplett neu einbetten, ne? Also man könnte, also das wäre denen wahrscheinlich viel zu heikel, so wie man jetzt auch wenn es ein komplett anderes, einen komplett anderen Bereich berührt, so wie man jetzt auch eine Ausstrahlung von Winde verweht, ja auch noch Zusätze mit einbaut, auch wenn es da um Ethnie geht und nicht halt um Sexualität. Ich glaube, man könnte Cruising, keine Ahnung, als Steelbook so ohne einordnende Doku gar nicht mehr bringen.
Also nur als historisch-kritische Ausgabe sozusagen, wie bei manchen Romanen, die allerdings eher im 18., 19. Jahrhundert angesiedelt sind. Oder Nabokovs Lolita oder dergleichen. Aber das gilt natürlich auch für Dress to Kill. Da wird es nun auch keine Luxus-Edition geben.
Ja, die gab es vor ein paar Jahren.
Gab es,
ja. Aber ich muss mal drauf gucken, vielleicht sind da ja irgendwie aktuelle Dokus drauf. Oder so, oder halt irgendwelche, ja, das Forscher was dazu sagen. Oder
Kommentare des Drehbuchautors in der Rückschau, möglicherweise der Schauspieler Michael Caine wird sich dazu nicht äußern, aber der fand es damals ja auch nicht degutant, in dem Film zu erscheinen. War für ihn wahrscheinlich eine Herausforderung. Aber wir sind jetzt gar nicht mehr bei Dress to Kill, sondern wir kommen jetzt...
Ein Arne-Film, ne? Und zwar, den wir mit folgender Musik einspielen.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Ja, das war aus Wie ein wilder Stier, Raging Bull. Also ausnahmsweise mal ein deutscher Titel, der eigentlich ganz schön ist, finde ich. Wie ein wilder Stier, der passt ganz gut. Kleiner Fun Fact, es gab noch einen zweiten Schwarz-Weiß-Film des Jahres, der zu den besten gehörte, der auch für die Oscars nominiert war, für sehr viele Oscars. Nämlich David Lynch's Elefantenmensch, über den wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Gewonnen hat dann letzten Endes dann Robert Redfords Ordinary People, über den wir auch in der letzten Sendung gesprochen haben. Und nun also erste für die Oscars in Betracht gezogene, wirklich für die Oscars in Betracht gezogene Film von Martin Scorsese, den ja viele immer Martin nennen, warum auch immer. Also würden ihn alle kennen. Alle nennen ihn immer Martin. Ne? Also in jeder Zeitschrift immer Martin, ja, Martin, Martin. Man sagt ja auch nicht Stevie
Spielberg.
Was soll denn das?
Ja, ne? Weil Scorsese so schwer zu sprechen ist. In Deutschland sagt man ja oft Scorsese.
Aber da muss man doch nicht Marty sagen. Also, der will das doch gar nicht.
Statt Martin.
Ja, immer Marty. Marty, immer nur Marty. Ja. Also alle sprechen von jeder Filmzeitschrift.
Ja, weil er so vertraut ist. Und damals war er auch schon vertraut. Also für Raging Bull wurde er endlich so oft nominiert. Nicht nur weil man an den Film nicht vorbeikam, Schwarz-Weiß-Fotografie von Michael Chapman. Sensationelle Darstellung und Körperverwandlung von Robert De Niro. Sensationelle Darstellung von Joe Pesci, der damals kaum bekannt war. Und wunderbare Darstellung von Kathy Moriarty, die man später nicht mehr oft gesehen hat. Ich müsste noch mal nachsehen, ob Moriarty nominiert wurde. Wenigstens für die Nebenrolle. Eigentlich hat sie eine Hauptrolle. Also sie ist die Freundin von Jake LaMotta. Eine junge, blonde, auch sehr, sehr junge Frau. 1941 übrigens spielt der Film. Im Hintergrund hört man, wenn ein Swimmingpool zu sehen ist mit Badenden, mitten in der Stadt übrigens, und man spürt dann den Dampf sogar in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Im Hintergrund läuft Frank Sinatra, ne? All or Nothing at All, das ist die Zeit. Das, was aber so spektakulär ist, ist die Einleitung, übrigens geschrieben von Paul Schrader, wieder Paul Schrader.
Hat er das ganze Drehbuch gemacht?
Nee, ja, mit einem Co-Autor. Hier hat er mit einem Co-Autor und nach dem Buch von Jake LaMotta. Jake LaMotta hat Memoiren geschrieben und der wird im Jahr 1964 gezeigt, mittlerweile schwer gewordener Nachtclubbesitzer. Und da ist er in der Garderobe zu sehen und das Tralala in seinem Club. Und er blickt auf sein Leben zurück. Deshalb hat Robert De Niro 25 Kilogramm zugenommen.
Also den ganzen, praktisch den ganzen Joe Pesci sich angefuttert.
Ja, und Pesci ist aber nicht der spätere Pesci, sondern ist da ja auch ein schlankerer Mann. na, als Bruder von Jake LaMotta, der auch der Manager ist. Also der ist da etwas schmaler. Und übrigens sind auch andere später reguläre sozusagen Mafia-Darsteller, Scorsese ist schon dabei, also die später in Goodfellas kamen, die später in Casino kamen. Und all die Figuren jetzt in Nadelstreifenanzügen 1941, Dampf der Stadt und dann natürlich die, es werden immer diese Boxszenen gezeigt.
War das auch der mit der Autotür? Als Joe Pesci den Kopf zwischen die Autotür legt und dann zuknallt, der hat doch mal so besondere Arten, mal jemanden zu töten. Oder war das in Goodfellas? Irgendjemanden und legt den Kopf zwischen die Autotür und schlägt die Autotür mal zu.
Da bin ich nicht sicher. Ja. Also das klingt nach Goodfellas, aber klingt auch nach Casino. Da ist er ja noch brutaler. In Casino hat er der Kugelschreiber und später der Baseballschläger im Maisfeld. Und der ist hier auch schon temperamentvoll.
Aber weißt du, was das Schlimmste war? Nur ganz kurz, um die Gewaltorgien abzuschließen. Die schlimmste Marty Scorsese-Szene, das war, fand ich, die als Leo in Departed diesen Hutständer oder diesen Klamottenständer genommen hat und die Spitzen der Klamottenständer, so ein Typen, der am Boden lag, immer ins Gesicht gehauen. Ja. Das war das Schlimmste.
Ja. Und auch der Kugelschreiber in Casino, das konnte ich damals schwer ertragen. Mhm. Und die, ich glaube, fürs Fernsehen mindestens geschnittene Szene, Baseballschläger.
Die wurde geschnitten,
im Maisfeld. Das war also auch schier unerträglich, war eigentlich nicht zu zeigen. Und ich, Raging Bull ist kein Film, der so vor Gewalt strotzt, wenn man nicht das Boxen an sich als Gewalt nimmt. Jake LaMotta war aber ein Leichtgewichtsboxer und sehr, sehr behende oder leichtfüßig. Und hat die meisten Kämpfe gewonnen und er konnte, um den Film On the Waterfront zu zitieren, could have been a contender und war ein Contender und war ein Herausforderer, war sogar Champion. Und es geht eigentlich um den Niedergang LaMottas innerhalb weniger Jahre. Also er hat das nicht gehalten, was er von sich erwartet hat. Und blickt jetzt auf sein Leben zurück und auf dieses Verhältnis zu seinem Bruder und zu dieser Frau und auch auf das Geschäft, das natürlich auch auf Schiebungen beruhte, auf Wetten und Absprachen und dergleichen. Also es ist der ultimative Boxerfilm. Es gab schon einen über ich glaube, Rocky Graziano, Somebody Up There Likes Me mit Paul Newman 1956. Und mit John Garfield gab es Boxerfilme.
Ist das ein geflügelter Ausspruch eigentlich, Somebody Up There Likes Me? Ich kenne es so vom David Bowie Song. Ich dachte, Bowie hätte das 75 bei Young Americans erfunden, aber anscheinend ist das gar nicht der Fall. Ronnie Wood hat auch seine Autobiografie, glaube ich, auch so genannt.
Es ist wohl eine Redensart und ich meine, der Boxer, der von Paul Newman dargestellt wird, weil der hieß Rocky Graziano. Es gibt ja einen deutschen Boxer, der
habe ich auch gerade dran gedacht.
Bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Aber der hieß Rocky
Graziano.
Rocky Rocciani. Aber in den 40er Jahren gab es, glaube ich, Rocky Graziano und bald darauf spielte Paul Newman die Rolle einer seiner frühen Rollen. Und da wurde gesagt, aber den Italiener kann er doch nicht darstellen. Aber natürlich kann Robert De Niro Jake LaMotta darstellen, hat dann auch den Oscar bekommen. Und Scorsese hat den Oscar nicht bekommen.
Aber er hat zwei Sachen bewiesen. Also zum einen hat De Niro damit, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob er der Erste war, aber ich kann mir vorstellen, dass er der Erste war. Ich glaube, das Body Transforming oder das für einen Oscar sich massiv körperlich zu verändern, wobei Abnehmen noch schwerer wäre als Zunehmen, es kann sein, dass De Niro das damit eingeführt hat 1980. Ich wüsste zumindest keinen Fall, der vorher lag, in dem man so an seinem Körper gearbeitet hat, um dann halt irgendwie dann nur dafür einen Oscar zu kriegen. De Niro wird auch gewusst haben, dass er in der fertig geschnittenen Version als dicker Mensch wahrscheinlich nur 10, 15 Minuten zu sehen sein würde. Trotzdem hat das gemacht. Bei der Untouchable zum Beispiel hat sich das ja nicht ausgezahlt, der Aufwand. Ich fand es halt irgendwie auch beeindruckend. Man kannte aus dem großen Hollywood-Kino der Zeit davor nur den sehr, sehr großen Rocky Balboa, der keinen Schauspieler-Oscar gegeben hat für Sylvester Stallone, aber halt irgendwie die alles überstrahlende Nummer 1 war. Selbst Rocky 2, der eigentlich nur so ein bisschen, der eigentlich so ist wie Rocky 1, nur mit anderem Ende. Selbst der galt ja noch als Drama. Das war noch kein Sportlerfilm, wie die anderen Rocky-Filme der 80er einen waren. Der war 79, also auch sehr, oder 78, also auch erst kurz vor Raging Bull, hat auch alles überstrahlt. Und trotzdem war sich Scorsese die ganze Zeit sicher, dass er mit seiner Art und Weise einen Boxerfilm zu erzielen viel näher dran sein will.
Ja, weil ihm, also New York natürlich, Little Italy immer, auch seine Heimat, also daher stammt er. In Mean Streets hat er schon inszeniert, in Taxi Driver, jetzt in Raging Bull, Anfang der 40er Jahre, also noch vor Kriegseintritt und dann Kriegseintritt Ende 1941 und diese Zeit in Schwarz-Weiß fotografiert und Michael Chapmans Meisterleistung, eben die Boxerszenen in Zeitlupe. Noch faszinierender ist allerdings die Intimität zwischen Robert De Niro und Kathy Moriarty und die Zärtlichkeit zwischen den beiden, wobei er Tobsuchtsanfälle, also ist mit einer Frau verheiratet und ganz am Anfang sitzt er im Unterhemd am Tisch und bringst du mir jetzt mal das Steak? So, du willst dein Steak? Du willst dein Steak? Ja, jetzt bring mir noch mal das Steak und die Beilagen. So, hier hast du dein Steak. Und dann knallt sie das Steak auf den Teller und dann springt er auf und stößt den Tisch um und dann alles fällt runter. Und dann da merkt man dieses vulkanische Temperament. Und er darf auch, er will sich nicht verführen lassen von Kathy Moriarty, die im Film 15 Jahre alt ist. Also das Mädchen ist 15 Jahre alt. Und vor den Boxkämpfen darf er sich nicht auf Zärtlichkeiten und auf Sex einlassen. Und dann, nein, es geht nicht, in 3 Tagen ist der Kampf. Und dann springt er auf und geht ins Badezimmer. Und dann sieht man, wie er sich eine große Karaffe mit Eiswasser in die Unterhose schüttet.
Das ist ja schon sehr cartoonesk. Ist überhaupt die Darstellung des Unterhemd-Italieners im Feinrobhemd.
Ja.
Ich meine, vielleicht war er ja der Erste, der es gemacht hat. Und alles, was danach kam, ich musste mal an Papa Don't Preach denken, das Madonna-Video mit Danny Aiello. Da spielt er so wie ein Italiener-Vater, der halt irgendwie immer nur auf den Tisch haut und dabei Spaghetti isst. Ne?
Auch aber, im Unterhemd
ja, wahrscheinlich. Ja, das war halt so eine klassische italienische Low-Dog-Konstellation der Italo-Amerikaner. Wer wird eigentlich die Musik gemacht zu dem Film?
Das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Schau doch mal da.
Hatte der einen Original-Score? Naja, wir überlassen es mal dem Zuhörer.
Ja, aber man hört ja wie immer bei Scorsese, also hier konnte er nicht in The Still of the Night, dieser Doo-Wop-Song ist etwas älter. Aber wie gesagt, im Hintergrund hört man Frank Sinatra, All or Nothing at All, die Songs der Zeit. Also das ist eigentlich die, und dann gibt es so atmosphärische Musik wahrscheinlich zu den Boxkämpfen, aber dafür ist der Film nicht berühmt, sondern es ist es sind die Songs der Zeit, die tatsächlich gespielt wurden, die man aus dem Radio hörte. Ne? Es gab dann ja die Bobby Soxers, die sogenannten Bobby Soxers, die immer zu den Senator-Konzerten, die sogar mittags und am Nachmittag waren, wenn nicht sogar am Vormittag in New York. Und da sind die jungen Mädchen hingelaufen, haben die Schule geschwänzt. Die nannte man Bobby Soxers. Und
ja.
In der Zeit wegen der Socken, die hatten so hochgezogene Kniestrümpfe. Ne? Und diese Zeit zeigt er eigentlich so, dass man auch nicht sagen kann, naja, das sind all die Klischees mit den Italienern, ja sicher. Aber der Scorsese ist ja etwas später dann aufgewachsen in Little Italy und hatte auch immer Angst vor den Bullies und den Boxern. Und, ne? Er war ein asthmatischer Mann, der den ganzen Tag Filme im Fernsehen und im Kino gesehen hat.
Und dann hat er danach den King of Comedy gemacht. Ne? Also was für ein Wechsel, was für ein Umschwung
ja.
Zwischen diesen Filmen, die gar nicht so wirken, als könnten sie organisch aufeinander folgen. Sofern man das überhaupt bei seinem Gesamtwerk sagen kann.
Ja.
Aber man kann sich das eigentlich, das eine, also Raging Bull ist ein zeitloser Film. Man könnte, nicht nur weil er in Schwarz-Weiß gedreht ist, auch so gar nicht sagen, aus welchem Jahr er stammt, wäre noch der King of Comedy doch ein ganz klarer 1980er Jahre Times Square Film ist. Naja, gut, machen wir jetzt weiter. Der letzte Film gehört auch, Arne, ein Epos, über das wir in ähnlicher Länge jetzt sprechen werden. Stellt euch auf mindestens 60 Minuten. Nein, war nur ein Witz. Aber wir reden jetzt über Heaven's Gate. Michael Cimino, der, wie es immer so schön heißt, das Studio in den Untergang getrieben hat.
Ja, nämlich United Artists, immerhin der Verleih, der die Bond-Filme schon seit damals 20 Jahren.
Was jetzt gerade raschelt, ist Arne, der ja gerade sein Tagebuch hervorholt.
Der nach der Musik von The Deer Hunter, von Heaven's Gate schauen wollte. Ja,
du fängst es schon mal an und ich google hier nebenbei nach dem Soundtrack.
Ja, jetzt dachte ich gerade an die Musik.
Ja, pass auf, ich suche das jetzt gerade raus. Ja. Du kannst schon mal anfangen.
Jedenfalls hat Michael Ciminos Heaven's Gate, heißt es, hat United Artists versenkt, hat auch tatsächlich United Artists versenkt. War mit einem Budget von ungefähr 12 Millionen Dollar veranschlagt.
David Mansfield, ich kenne den
ja,
nicht.
Ja, David Mansfield.
Ich weiß nicht, wer das ist.
Also ein Amerikaner, Musiker. Übrigens hat T-Bone Burnett in der Band im Film gespielt und war auch beteiligt an der Musik. Also T-Bone Burnett, nach späterhin berühmter Produzent, unter anderem von Elvis Costello, hat auch Soloplatten aufgenommen und viele Roots- und Amerikanerplatten produzieren. Also das ist insofern von Bedeutung, als Heaven's Gate ein Heimatfilm ist. Cimino hatte 1978 den Oscar gewonnen für The Deer Hunter. Auch klar bei der Berlinale Proteste.
Warum eigentlich?
Ja, gegen die Darstellung
der vietnamesischer
Foltermethoden, die nicht eindeutig belegt waren. Also vor allem das russische Roulette, von dem behauptet wird.
Muss man mal Senator McCain fragen, was er dazu gesagt hat. Er
lebt ja nicht mehr. McCain wurde gefoltert, aber man weiß nichts vom russischen Roulette.
Hanoi also, Inn.
Ja, es wird da gezeigt, dass dass gefangene amerikanische Soldaten zum russischen Roulette gezwungen wurden. Und Christopher Walken wird schließlich wahnsinnig darüber und geht dann in Spelunken, in denen darauf gewettet wird, und wird zum professionellen Russisch-Roulette-Spieler. Und er kann nicht mehr davon lassen. Ne? Also er hatte eine solche Angst, als er mit Robert De Niro dazu gezwungen wird.
Ich möchte mal kurz kurz einen Tipp abgeben. Nicht einen Tipp, das ist doof. Nicht einen Tipp, sondern halt einen Hinweis abgeben zum russischen Roulette. Das habe ich gelesen in den von mir verehrten Jack Reacher-Roman von Lee Child. Da wird gesagt, eigentlich kann russisches Roulette nicht in die Hose gehen, denn wenn du die Trommel drehst, wenn nur eine Kugel drin ist, dann sorgt das Gewicht der Kugel automatisch dafür, dass das in dem Trommelfach drin ist, dass die Kugel im Trommelfach drin ist, die unten landet, im Revolver, also nicht die ist, die durch den Abzug ausgelöst wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, bitte nicht nachmachen.
Ja, es ist in The Deer Hunter nicht so.
Ja.
Also daraus zieht der Film einige Spannungen, aber es ist auch schwer erträglich, das anzuschauen, und Walken verfällt dann dem russischen Roulette und stirbt schließlich. Aber nun, Cimino wurde gefeiert für diesen Film, in dem auch Robert De Niro spielt. Und sein nächstes Projekt sollte ein Film über die Landgewinnung sozusagen oder die Urbarmachung des Westens sein. Montana. Also schon so ziemlich die äußerste Grenze um 1880, und hieß, glaube ich, Jonesboro Massacre oder dergleichen. Da fand ein Krieg statt, und zwar zwischen den Viehbaronen und Grundbesitzern, die schon dort waren, die sozusagen wie die englischen Väter, Vorväter da elegant regierten, die reich waren, die Eisenbahn gebaut hatten und die Grenzen immer weiter gen Westen verschieben wollten, und den Einwanderern, den armen Einwanderern aus Osteuropa vor allem, die sich Land nahmen, das ihnen, wie aber ja auch den Viehbaronen, nicht gehörte. Und die da Hütten bauten und die damit also ein Recht beanspruchten auf das Grundstück, das sie eingenommen hatten. Einfache Holzhütten, und es ging Wilderer umher. Also da wurden Rinder geschossen, und die Barone rüsteten sich gegen diese Wilderer und stellten eine Todesliste zusammen.
Boah, ist also kompliziert.
Nein, ist gar nicht so kompliziert. Man sieht die zwei Fraktionen, also die in Harvard ausgebildet wurden, die denen alles gehörte, darunter auch Chris Christopherson, der als Sheriff dorthin kommt, der wird zur Hilfe gerufen und findet alte Kommilitonen, darunter John Hurt. Und die rüsten eine Bürgerwehr aus, sozusagen eine Wehr reicher Bürger, die und Christopher Walken spielt einen richtigen Kopfgeldjäger. Der spielt den richtigen Killer, der angeheuert wird, um diese Wilderer zu erschießen. So, da wird gar kein Federlesens gemacht, sondern er schießt aus der Entfernung mit dem Gewehr, übrigens etwas wie in Spiel mir das Lied vom Tod. Schießt aus der Entfernung.
Ich habe immer gedacht, da geht es um Indianer.
Nein, Indianer kommen nicht vor. Die kommen in Montana, die sind nicht mal am Rande. Also,
aber die gab es ja in Montana eigentlich, ne?
Ja, aber die kommen nicht vor. Die sind.
Welcher Stamm da wohl war?
Pawnee. Sioux.
Echt?
Nein, weiß ich nicht. Mohikaner. Naja, gut, aber es ist im 1880. Naja, natürlich gab es Indianer. Aber hier, das spielt keine Rolle, sondern es ist zwischen den Immigranten, also zwischen den Neuankömmlingen und den Immigranten mit etwas älteren Rechten, ne, die zu Geld gekommen sind, der etablierten Schicht und den sozusagen Lumpensammlern, die nur mit einer kleinen Kutsche oder die nur mit einem Karren in die Wildnis ziehen und sich da ein Haus bauen und damit die etablieren sozusagen das Establishment bedrohen.
Aber was ist denn der Grund, warum der Film so katastrophal gefloppt ist? Ist das ein Problem der Montage im Schnitt? Ist das ein schwaches Drehbuch?
Nein,
ist es die Länge? Ist es einfach die Länge?
Der Film ist nicht nur zu lang, sondern du sagst ja, es ist kompliziert. Da hat niemand so richtig verstanden, weshalb man sich dafür interessieren soll, was in einem Sprengel oder in einem Landkreis im Jahr 1880 in Montana, eigentlich Wyoming, so. Cimino hat in Montana dann gedreht und in Montana hat er die ganze Stadt nachbauen lassen. So, er hat ein Eisenbahngleise verlegen lassen, er hat eine Dampflokomotive mit Waggons da fahren lassen. In dem Zug kommt Chris Christopherson in der Stadt an.
Ja, das leuchtet mir jetzt was ein. Das leuchtet mir ein, weil man konnte wahrscheinlich damals noch keine Dailies an die Produzenten verschicken. Und wenn du in Wyoming drehst oder in Montana, da kommt United Artists wahrscheinlich einfach nicht hin. Ne? Der konnte machen, was er wollte.
Also, aber so nach 2-3 Monaten sollten die Produzenten dann mal nachschauen. Also die ausführenden Produzenten. Und einer heißt Richard Bach. Und Richard Bach hat später ein Buch geschrieben, ein sehr dickes Buch, The Final Cut. Und da,
wie Richard Bachmann,
das handelt, nein, das war der andere. Ja, das handelt von, ich glaube, heißt Richard Bach. Ja, da muss man mal nachschauen. The Final, jedenfalls war er der ausführende Produzent. Später übernahm er auch den Auslandsvertrieb. Jedenfalls war er damit befasst und er ist mit einem weiteren Assoziierten nach Montana gefahren. Und beiden war schon gesagt worden, ihr müsst Cimino dazu anhalten, in 2 Monaten Dreharbeiten zu beenden. Er hatte bisher erst 2 Kapitel überhaupt gedreht, aber hatte schon ungefähr 15 Stunden Material. Ne? Und sie kamen dort an und sagten, ja, also wir drohen ihm, dass wir ihm den Film wegnehmen. Ja, klar drohen wir ihm, ne? So geht es nicht. Also das ist Wahnsinn, was der an Material verschwendet und die Kosten explodieren und also er kommt nicht zu Rande. Der hat ja bisher eigentlich nur die Stadt aufgebaut und die ersten Aufnahmen von Chris Christopherson.
Die Eisenbahn ausgetestet.
Ja, genau, der kommt mit der Lokomotive an.
Der wird wahrscheinlich mit der Lokomotive die Crew auch morgens
abgeholt. Das sind 15 Minuten im Film. Also Christopherson sitzt in dem Waggon und trinkt aus dem Flachmann und man sieht, dass das ist für ihn eigentlich schon der Niedergang, dass er dorthin fahren muss in die Provinz. Naja, jetzt fahren die beiden in dem Auto dann nach Montana und fahren über eine Bergkuppe und sehen, was sie noch nie gesehen haben, das ganze Set, das ganze Dorf, der hat eine ganze Westernstadt aufgebaut mit Lokomotive. Und Bach schreibt. Warum
haben die nicht einfach in Old Tucson gedreht? Aber wahrscheinlich, weil das Klima ein anderes ist, ne? Arizona ist ja auch ein bisschen heißer,
ja,
und so.
Ja, das ist kalt. Also es ist matschig. Klar, das ging nicht, ne? Und später im Film sieht man eine Schlachtszene, die ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Also das wäre, als würde der Bürgerkrieg nachgeschaltet. Ist ja auch
also die alten Siedler gegen die neuen Siedler.
Ja, 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 also ein Bürgerkrieg. Genau. Also da wird in die Schlacht gezogen. Und
warum heißt eigentlich Heaven's Gate, der Film? Ist es eine Ortschaft dort? Oder
nein,
was
das
heißt,
nein,
oder
nein. Nö, das ist das Tor zum Himmel. Also das ist ein religiöser, ein mythischer Begriff. Ne? Das Tor zum Himmel. Und das öffnet,
und das soll sich dort bieten, den
ja,
Siedlern, ja?
Naja, also, das öffnet sich dann ja auch, weil bei der Schlacht viele ums Leben kommen. Und nicht zuletzt wird Christopher Walken am Ende erschossen, als alles überstanden ist, wird er hinterrücks, so wie er das selbst immer gemacht hat, wird aus der Entfernung erschossen. Und dazwischen, also der Film ist in Ciminos Schnittfassung 4 Stunden lang. Das ist der spätere Director's Cut. Er musste ihn, glaube ich, auf 3 Stunden 20 Minuten dann bringen, nachdem er nahezu 1,5 Jahre in Montana dran gearbeitet hatte. Und er brachte, glaube ich, die erste Schnittfassung, also der Film sollte Ende 1979 gezeigt werden und dann hieß es, naja, jetzt soll der vielleicht Ende 1980 gezeigt werden, ne, weil es so lange gedauert hat. Und er wollte noch immer den Film umschneiden und die erste Schnittfassung, die er dann nach New York brachte, war 6 Stunden lang. Und der damalige Besitzer von United Artists kam zu der Pressevorführung oder zu der Produktionsvorführung innerhalb des Hauses und sagte, und zwar war der Film noch längst nicht vorbei, sondern nach 1,5 Stunden wandte er sich an Richard Bach, der neben ihm saß, und sagte, also ich teile die Filme immer ein nach so Pi-Momenten, also wie oft ich pinkeln gehen muss. Und ich habe schon manches erlebt, aber keinen Film, bei dem ich 3-mal pinkeln gehen musste und der Film ist noch nicht zu Ende. Schneidet diesen Film oder er wird überhaupt nicht veröffentlicht.
Hat er wahrscheinlich nie.
Und er sollte vor Weihnachten ins...
Die Frage ist, wie lange er pinkeln geht oder wie es Blasenproblem hat. Ich meine, die Länge von 180 oder 200 Minuten ist ja nach heutigen Maschinen sowieso völlig in Ordnung. Ne? Also heute
damals gab es das nicht, außer bei David Lean.
Ja, genau, außer bei David Lean und bei Ben Hur. Ne? Also das ist ja schon ein besonders bitterer Moment. Und ich weiß gar nicht, ist der überhaupt für irgendeinen, zumindest technischen Oscar nominiert worden oder so? Oder haben sie den einfach komplett gestrichen aus dem Plan? Also lief der überhaupt im Kino?
Ja, der wurde gar nicht berücksichtigt. Der kam gar nicht mehr in Frage. Also United Artists ging da, achso, man muss sagen, 12 Millionen, dann mal 20 Millionen. Das Budget am Ende betrugen die Kosten 45 Millionen Dollar. Und ich kann mich erinnern, im Jahr 1981, als der Film dann in Deutschland tatsächlich in die Kinos kam, also mittlerweile war der in Cannes gefeiert worden. Ne? In Cannes.
Er wurde damals tatsächlich gefeiert?
Ja, in Cannes wurde er gefeiert.
Von
Franzosen, von Europäern wurde er gefeiert. Schon als Meisterwerk, als das Meisterwerk erkannt, dass er ist. Und da wurde gesagt, es ist so bildschön, man kann es gar nicht aushalten, ja, die Schönheit der Natur, der Komposition. Wenn Chris Christophersen mit, man muss auch sagen, Isabelle Huppert, Cimino ist nach Paris gereist und hat mit Isabelle Huppert gesprochen, auch mit den Produzenten. Und die Produzenten kannten Huppert natürlich nicht und gingen zurück und sagten, warum will er dieses Bauernmädchen verpflichten? Die wird doch niemals ein Star. Und Christopher Walken kann doch nicht die Hauptrolle spielen. Und Chris Christopherson war zwar bekannt, unter anderem durch A Star is Born mit Barbara Streisand.
Und Convoy von Sam Peckinpah.
Convoy
war gute Rolle für ihn.
War 2 Jahre vorher. Aber auch Christopherson hat man das nicht richtig zugetraut. Ne?
Naja, das ist ja der Grad oder dieser Balanceakt besteht ja daran, je mehr Budget du hast, dass man zwar auf der einen Seite fordert, dass größere Stars engagiert werden, aber das Geld für diese Stars dann ja erst recht nicht mehr da ist, weil man ein anderes, weil man das halt für die Aufbau und das Set Decoration und so weiter braucht. Bei Isabel Huppert hätte ich auch gesagt, als Produzent, das kann nur in die Hose gehen, weil die in Amerika keiner kennt. Die spielt wahrscheinlich eine französische Siedlerin oder sowas, oder? Oder nicht?
Ja, ich glaube, ja, mit französischem Hintergrund. Ja. Also das war auch des Akzents wegen gar nicht anders möglich. Sie spielt sogar eine Prostituierte, ja sogar eine Bordellbetreiberin. Und Walken ist mit ihr liiert oder ist in sie verliebt. Jetzt kommt Christofferson, ein Freund mit älteren Rechten, sozusagen früherer Geliebter, kehrt zu ihr zurück. Und quartiert sich dann da ein und so wird die Eifersucht Christopher Walkens entfacht. Ne? Also das ist eine große Romanze. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, ist das einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jetzt möchte ich ihn gleich schon wieder sehen, mindestens die 4-Stunden-Fassung. Ich würde auch die 8-Stunden-Fassung sehen, wenn die Schlacht 1,5 Stunden dauert.
Ja. Liebe Zuhörer, wir danken euch für eure Geduld. Damit ist das Kinojahr 1980 beendet mit der zweiten dieser zwei Episoden. Lasst euch überraschen, was wir als nächstes machen. Nur so viel, wenn wir mit den 80ern weitermachen, gehen wir, wie Landa hat es gesagt, mit dem Jahr 81, also von da an chronologisch weiter. Nächste 80er-Episode wird 1981. Darauf freue ich mich sogar noch mehr als auf das Jahr 1980, weil damit für mich die 80er wirklich beginnen mit dem Jahr 81. Aber mal gucken, was wir generell als nächstes machen.
Demnächst in diesem Theater. Vielen Dank.
Tschüss.